Hallo, liebe Freunde da draußen. Willkommen zu einem weiteren Livestream auf diesem fabelhaften Twitch-Kanal. Ich mache es ja hier heute nicht alleine, sondern wir machen ein fabelhaftes Radio Ravnica live mit Marc. Geil. Ja, wie geht's dir? Wie war's Wochenende?
Mir geht's super. Wochenende war anstrengend, aber spaßig. Und ich hab mega Bock auf eine weitere Folge Radio Ravnica. Und wir haben ja unendlich viele vom letzten Mal. Und Wizards wird ja trotzdem nicht müde, uns noch mehr News reinzuklatschen.
Ja.
Dementsprechend mal gucken.
Ja, total. Also es ist wirklich volles Haus. Und wir haben einfach jetzt, ich glaube, wir haben 6 oder 7 Themen. Das ist halt für Radio Ravnica-Verhältnisse echt eine Menge. Ja. Aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit. Also in dem Sinne sollte es ja eigentlich klappen. Und genau, du hast eben schon gesagt, dieser Livestream wird quasi Ersatz sein für jetzt den kommenden Upload von Radio Ravnica. Das heißt, wir werden jetzt nicht diese Woche nochmal Radio Ravnica produzieren, das am Wochenende rausbringen, sondern das ist jetzt quasi unsere erweiterte nächste Folge sozusagen.
Ja.
Das heißt, wenn ihr das jetzt hier gerade als Podcast hört, das Ganze war mal ein Livestream. Ja. BNR-Announcement. Oh, ich habe hier tatsächlich auch eine Kleinigkeit vorbereitet im Stream. Und zwar switchen jetzt mal die Ansicht. Tada!
Oh.
Wir können euch den Kram zeigen, über den wir reden. Wie jetzt in diesem Fall eben die 10. Oktober Banned Restricted Announcement heute rausgekommen. Im Standard haben wir Meathook Massacre gebannt, die teuerste Karte aus Midnight Hunt. Und tatsächlich vielleicht ein bisschen relevanter für viele unserer Zuhörer ist tatsächlich Yorion the Sky Noodle, the Sky Nomad, auch gebannt in Modern. Was hast du mit diesen Bans gerechnet?
Nee. Also ich wusste, dass Bannings kommen.
Ja.
Das wurde auf Twitter irgendwo tatsächlich geleakt, weil Wizards of the Coast baut ja immer die Seite vorher.
Mhm.
Und aus irgendeinem Grund sind die Seiten dann immer sichtbar. Also man sieht diese Seiten da.
Ja.
Ich weiß nicht, was sie da machen, aber ist halt so. Und ja, Ende des Tages ist es dann so, dass Pioneer, hätte ich gedacht, ist in Ordnung. Ich habe ein Legacy gehofft, bin ich ehrlich.
Mhm.
Aber nicht mit gerechnet. Aber Massacre, damit habe ich nicht gerechnet. Sky Nomad konnte ich sehen. Also es gab gerade in Modern sehr, 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 sehr viel davon. Aber Massacre habe ich nicht mitgerechnet.
Ja, tatsächlich, also als ich die Bannings gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, so ja, doch, das macht schon irgendwie Sinn. Also wir gehen auch gleich noch in die Klärungen rein, warum beide gebannt worden sind. Aber in beiden Fällen trifft es vielleicht ein bisschen ungesund populäre Decks. Im Falle von Standard, wir haben auch darüber schon in der Folge gesprochen, dass eben Standard sehr schwarzlastig ist, sehr schwarzlastig und dabei auch mid-rangey bzw. controlly. Und das liegt halt so ein bisschen daran, dass halt eben Meathook Massacre so eine starke Karte in dem Format ist. Also für alle Leute, die es nicht wissen, X Mana und 2 Schwarze für Legendary Enchantment. Die es besagt, when the Meathook Massacre enters the battlefield, each creature gets -X/-X until end of turn. Whenever a creature you control dies, each opponent loses 1 life. Whenever a creature an opponent control dies, you gain 1 life. Und das war der absolute Tod für jedes Agro-Deck im Standard aktuell. Weil das kann halt ein 4-Mana-Wrath sein für alle CMC oder für alle Power 2 und weniger Kreaturen. Das kann aber auch ein Late-Game alles Remover sein. Also das ist halt hier im Chat, Gruffmuff schreibt auch, dann können die ja jetzt auch endlich günstiger werden. Weil es ist halt auch eben super beliebt in Commander gewesen, aus eben diesem Grund, dass es sehr schnell runtergehen kann. Es gegen viele Token-Decks reicht ja für 3 Mana das Ding zu casten. Und dann bleibt es ja sogar noch auf dem Feld und hat noch darübergehendes Value mit diesem Lose One Life und Gain One Life Gedöns. Und das ist schon extrem stark für so einen Sweeper, oder?
Ja, absolut. Vor allem noch mit diesem Verzauberungscharakter. Das macht die Karte wirklich, wirklich gut. Und sie ist ja auch im Nachgang immer noch sehr, sehr gut gegen sowas wie Agro-Decks.
Ja.
Weil man hat dann vielleicht eine gespielt, hat die schon noch am Feld liegen. Und dann spielt man die nächste und macht wieder alles platt und hat dann das Massaker wieder am Feld liegen. Und also das ist wirklich, wirklich gut.
Auf jeden Fall. Und im Endeffekt geht's auch in so eine Richtung in der Erklärung, wo sie dann hier eben sagen, dass halt wie immer bei Rotation wird halt so ein bisschen das Format aufgeshaked. Und Schwarz ist eben sehr, sehr stark. Und um eben Schwarz so ein bisschen die Playrate in kompetitiven Decks ein bisschen zu nehmen, haben sie sich halt gedacht, okay, wir wollen eine schwarze Karte bannen. Und es gibt verschiedene Optionen. Wahrscheinlich Liliana war eine Option. Wahrscheinlich She-Aldred war eine Option. Aber die sind halt auch gleichzeitig im neuesten Set. Deswegen hat man sich wahrscheinlich hier dafür gedacht, okay, wir bannen das Meathook-Massaker. Glaubst du, dass das die richtige Entscheidung war von schwarzen Karten?
Also ich hätte natürlich gerne Liliana zur Welle gebannt gehabt, damit die wieder günstiger wird.
Oh ja.
Weil ich brauche noch welche. Ja. Aber also ich glaube schon. Es gibt noch ein paar andere, die da ein bisschen am Schirm sind, aber ich glaube, hiermit machen sie auch wirklich den safesten Call, weil die Karte ist nicht mehr allzu lang im Standard, also noch ein Jahr, was für Standard jetzt nicht so lang ist.
Mhm.
Und die anderen Karten könnten ja noch länger im Standard bleiben und vielleicht auch irgendwann wieder cool werden und besser werden und nicht so oppressive werden. Deshalb finde ich das schon ganz gut, was sie da gemacht haben.
Ja, absolut, absolut. Also ich denke mir so, also zum einen, was sie auch danach schreiben, von wegen Brothers War kommt halt jetzt eigentlich auch schon recht bald. War dann der Bann wirklich notwendig? Auf der anderen Seite, es hat auch viele Benefits über Standard hinaus. Also hoffentlich wird die Karte ein bisschen günstiger. Hoffentlich wird sie erschwinglich, dass ich mir die eine oder andere Kopie auch noch holen kann. Und ja, das bleibt dann wirklich abzuwarten, quasi was da noch so kommt mit Brothers War. Glaubst du, dass Schwarz auch weiterhin eine starke Farbe sein wird? Auch oder halt gerade weil irgendwie was anderes jetzt nicht thematisiert worden ist, sprich irgendwie was wie She-Aldred oder so?
Ja, also gerade die Mischung eben aus She-Aldred, Liliana, tatsächlich sogar, teilweise hat man ja gesehen, Ravenman und ähnliches.
Ja.
Schwarz ist sehr oppressive. Schwarz hat sehr, sehr gute Karten aktuell im Standard.
Mhm.
Und die Aggro-Decks haben nicht die besten Antworten darauf.
Ja.
Und ich glaube aber, dass es in der Mass-Removal-Sektion jetzt nicht mehr so viel gibt. Zumindest nicht im Early-Game.
Ja.
Und deshalb tatsächlich uns Change hervorgerufen werden könnte.
Ja. Und ich meine, ich bin auch wirklich gespannt. Ich hätte echt Bock, wieder ein bisschen mehr Aggro zu sehen im Standard. Also ich finde, zu einem gesunden Meta gehört auch in gewisser Weise auch ein Aggro-Deck, oder?
Ja.
Also
absolut.
Die Mischung macht's.
Laut Wizard kein Combo-Deck, aber die Mischung macht's.
Ja, total. Aber gehen wir mal weiter zu Modern. Das war ja gewiss auch was mich auch am meisten überrascht hat, weil was sie hier auch selbst im ersten Satz schon sagen, ist halt hier, Modern has been in a healthy place since the last banning and restricted announcement, with a good diversity among archetypes and even the most popular competitive decks occupying a relatively small slice of the metagame, about 5-6% each on Magic Online. However, jetzt kommt quasi die Begründung, warum man Jorion gebannt hat. As tabletop modern play continues to rebound since the height of the pandemic, we've decided to enact a change that we've considering for some time by banning Jorion the Sky Nomad. Und sie sagen im Endeffekt, diese Five-Color oder Four-Color Omnath-Decks, diese Money-Piles, wie man sie auch kennt, die haben häufig und sehr viel mit Jorion gearbeitet. Irgendwo muss ja der ganze Wert überall hin in diesem Money-Pile. und im Endeffekt ist es mehr oder weniger so ein bisschen diese Mischung aus einem sehr starkem Deck im Modern, die Rückkehr von Paper Magic im Sinne von, okay, wir haben jetzt hier wirklich Leute, die wahrscheinlich auch beim FNM sehen werden, okay, das Deck scheint sehr gut zu sein, aber es ist halt ein 80-Karten-Main-Deck mit plus 15-Karten-Sideboard und es kann halt gerade bei Modern mit dem ganzen Gemische echt unattraktiv werden und das ist im Endeffekt, ja, ein sehr großer Grund, warum er hier gebannt ist. Glaubst du, dass es, also, glaubst du, ist das ein sinnvoller Grund, so eine Karte zu bannen, dass es einen abschreckenden Faktor aufs Format im Paper haben könnte?
Ich glaube schon. Ganz viele Modern-Leute haben sich darüber beschwert, dass eben so ein hohes Tier-Deck, es war Tier 1 mit Murktide, mit Hammer Time, aber halt, das Deck war halt auch $2,000 schwer.
Mhm.
Und wenn ich dann sehe, hey, ich will ein cooles Midrange- bis Control-Deck spielen, Ja, okay, dann nimm $2000 in die Hand, weil es gab sonst nicht wirklich irgendwas Gutes, was kontrolliert und sonst was das runtergespielt hat.
Ja.
Natürlich gab es die obligatorischen Blau-Weiß, ich habe keine Kreaturen im Deck Spieler, aber grundsätzlich musstest du halt diesen Preis dafür zahlen, um irgendwas auch zu reißen. Und da muss ich sagen, finde ich es bei Modern ganz gut, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen nicht, dass sowas wirklich der Punkt ist, dass wir sagen, sowas ist competitive, weil man will ja mit den Top-Decks spielen, man will ja Fun damit haben.
Ja.
Und dann warum nicht, auf der abgesehen davon, dass man niemals Fun hat, wenn man 80 Karten mischt, aber das ist was anderes.
Ja, vor allen Dingen die, also das kann ich wirklich nachvollziehen. Also es sind ja auch andere Sachen wie wo war Mischen auch noch ein Problem und deswegen wurde es irgendwie gebannt. Da gab es einige Karten, die quasi, weil es so inconvenient war, in Paper durchzuspielen. Ach, oder nee, es war eine andere Interaktion, weil sie in Paper schwierig zu erklären war. Das war, glaube ich, mit KCI, mit Krang Clan Ironworks, weil das
So.
die Combo funktioniert ja nur, weil du quasi Mana-Abilities jederzeit machen kannst und das quasi Trigger hinten anstehen lässt. Das war so ein bisschen diese weirde Rules-Interaktion. Und da, klar, das Deck war auch noch mega stark, das muss man auch noch dazu
Yes.
sagen. Ach, Senseless Divining Top wird gerade noch im Chat geschrieben. Ja, genau. Das hat auch dann dafür geführt, dass halt einfach, ja, das Gameplay zu lang wird und zu unangenehm. Und hier 80 Karten jedes Mal zu mischen, wenn man eben den Fetchland spielt und crackt, das, ja, sorgt eben dafür, dass es halt unangenehm ist. Mit dem ersten Satz sagen sie ja, okay, Modern ist in einem healthy place. Würdest du dem zustimmen?
Also von meiner Warte aus ja, weil ich fand es jetzt nirgendwo schlimm, aber ich habe auch nicht so viel Tabletop Modern gespielt. Ich habe es halt zugeguckt ein bisschen und ich habe ein bisschen die Goldfisch natürlich beobachtet. Fand ich aber okay. Also gerade mit den Win-Percentage, mit den Deck-Percentage sah das ganz gut aus. Da haben wir andere Formate, wo das nicht so gut aussieht.
Ja, total. Wir kommen gleich noch zu Formaten, die jetzt diesmal nichts abbekommen haben. Aber noch eine Frage, glaubst du, dass dieses Money Pile Deck, wie abhängig war das denn von Jorion? Ist das was, wo man jetzt so sagen würde, okay, das Deck ist jetzt Geschichte oder wird es immer noch in der Version nur halt jetzt mit 60 Karten weitergeben?
Also ich glaube schon, dass es das weitergeben wird. Es gab es auch schon vor Jorion, man hat es auch schon vor Jorion gegenspielt, das war damals noch mit Uro. Man braucht halt eine wiederkehrende Thread am Ende, um irgendwie was hinzusetzen. Aber die wird auch wieder kommen. Wizards bitte auch das nächste drücken und dann ist gut. Ich muss sagen, ich finde tatsächlich gerade diesen Move, dass man hingeht und sagt, hey, wir nehmen da jetzt ein paar Karten und packen die mit ins Format und testen die und lassen die dann in einem Five-Color-Deck rumlaufen oder Four-Color, wie es in diesem Fall war. Also warum nicht? Ich finde es okay. Und das Deck war vorher ein Ding, das Deck wird nachher ein Ding sein, ganz einfach.
Ja, und ich meine, das Deck war literally eine Ansammlung von den besten Karten in sämtlichen Farben. Also man wird, glaube ich, mit diesen Karten immer noch was machen können. Also das allein die Landbase würde wahrscheinlich reichen für drei oder vier verschiedene Decks.
Ja, genau.
aber ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Sie haben hier noch einen kleinen Absatz geschrieben zu Pioneer. Wo sie zu schreiben, overall, Pioneer looks in a good place as we head into the regional championship qualifier season throughout November and December. We are seeing a wide variety of strategies employed by the most popular decks. Most played deck on Magic Online is Rakdos Midrange with about 13% metagame share. None of the top 20 most played decks have non-mirror match win rate above more than 53% in general. We heard a lot of positivity from players about the state of the format. Und kurz um meine Einschätzung da auch schon mal direkt vorwegzunehmen, ich glaube, das würde ich so unterschreiben. Ich sehe momentan nicht wirklich den Grund für Bannings. Es gäbe so ein paar Quality of Life Bannings, nenne ich sie mal, die einfach so ein bisschen das Format anlocken würden. Ein Teil davon wäre für mich tatsächlich Khan, the Great Creator. Ich finde, Khan hat so einen passiven Effekt auf das Format. Also es ist halt, wir sehen zwar Rakdos Sacrifice Decks in dem Format irgendwie florieren und die gibt's halt auch noch, aber das sind halt quasi automatische Loses gegen Karten-Decks. Und solange eine einzelne Karte mehrere Decks, also es gibt ja ganz viele Artefaktstrategien, die man machen kann, neben Sacrifice, so. Aber Khan restriktiert die halt so passiv, obwohl natürlich Pioneer ein sehr offenes Format ist. Also alle Decks, oder es gibt ja verschiedene Arten von Decks in allen, also in den verschiedenen Archetypen, sag ich jetzt mal, und in jedem gibt's mehrere Auswahl. Also dahingehend würde ich sagen, es ist tatsächlich ein Good Place und es macht auch Spaß zu spielen. Aber so, Khan ist da schon sowas, wo ich am ehesten denke, da wäre, glaube ich, niemand wirklich traurig drum, wenn der geht. Ähnlich wie Fable of the Mirrorbreaker. Es ist so ein bisschen, es ist ein Streitthema jeden Freitag, auf jeden Fall, wenn das Thema Bannings angesprochen wird. Und ich dann sage, ja, Khan und Fable of the Mirrorbreaker, weil keiner der beiden Karten ist in den restriktiven Decks, wo sie am meisten gespielt werden, super oppressive. Oder wo man sagen würde, oh, das ist jetzt eine richtige Problemkarte. Aber die Existenz von diesen beiden Karten drängt halt so andere Karten und andere Decks raus. Also es gibt für viele Decks keinen besseren roten 3-Drop als Fable of the Mirrorbreaker. Und es gibt halt für viele Leute eben, ja, eben den guten Grund, Khan zu spielen, um andere Artefakt-Decks auszuschließen und selbst ein Wishboard zu haben. Glaubst du, diese Herangehensweise oder meine Logik macht da schon Sinn? Oder ist das was, wo du sagst, ja, eigentlich muss ich mich einfach nur damit abfinden, dass es die beiden Karten jetzt einfach gibt?
Also ich finde es jetzt auch, ich habe gerade eben noch ein bisschen geguckt, also es ist halt auch in den Top-Listen so, die sehen jetzt nicht so aus, als ob man das rausnehmen müsste, ehrlich gesagt.
Ja, true. Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber interessant wäre es. Ich finde es auch bei Pioneer immer wieder interessant, dass sie es hier auch einfach machen können. Ja. Also ich fände, es ist gut, dass wenn sie auch einfach mal sagen würden, hey, wir werden jetzt ein bisschen kreativer. Wofür haben wir denn die Banning-Announcements verloren, damit sie jeden Montag bannen können? Pioneer wäre the place to be, oder nicht?
Ja, schon. Wobei natürlich auch so ein bisschen, also ich bin wirklich gespannt, ob die Regional Championship Qualifiers, beziehungsweise die ersten auch Pro-Tour-Geschichten, die werden ja in Pioneer stattfinden. Und ich glaube, das wird noch mal den Format so ein bisschen ein Wake-up-Call geben, weil ich hatte letztens noch den neuen Podcast von Andrea Mengucci gehört und noch ein paar anderen Leuten. Und da haben die mich auch über die Rolle von Pioneer geredet und halt wirklich so dieses, es gibt momentan halt keine 5 Top-Pro-Gamer-Teams, die sich ein Format vornehmen, wie früher bei Pro-Touren oder bei großen Grand Prix. Ja. Und sich wirklich, also so 20 Leute pro Team, sich wirklich hinsetzen und den ganzen Tag nur daran arbeiten, dass sie das Format brechen. So, sowas gibt's halt momentan noch nicht wirklich für Pioneer. Also es gibt halt, der größte Push kommt tatsächlich von so, so Hobby-Creatern oder halt wirklich Leuten, die halt auf Magic Arena grinden. Aber so diese großen Pro-Teams, die gibt's halt momentan nicht. Und da wird's halt wirklich interessant zu sehen, ob jemand dann wirklich schafft, Rakdos oder Mono Green, so die letzten Win-Percentages irgendwie rauszudrücken, um eben zu sagen, hier, keine Ahnung, jetzt hat das eine Win-Rate von 60% oder 70% oder so, oder irgendwas total Krasses. Also da bin ich wirklich gespannt, ob sich da Pioneer in der nächsten Zeit vielleicht halt dann doch noch einiges verändert. Ja. Jonas Franz Kong schreibt auch im Chat, Fable finde ich eigentlich noch ziemlich in Ordnung. Ist eine interessante und vielseitige Karte. Khan kann halt super oppressive, ist halt einfach super oppressive, finde ich. Anfang dagegen zu spielen und es hatet alle anderen Artefaktstrategien aus. Ja, genau. Ja, Fable, ja, vielleicht ist da auch ein bisschen meine Saltiness mit drin, dass die einfach jetzt ein Playset 100 € kostet, aber
ja.
das hängt bei mir auch noch sehr nach und ich denke mir so, ach komm, haut's doch einfach raus, ist doch niemandem was damit gegeben, so ja. Wirklich.
Lass das weggehen, lass das einfach gehen.
Ja, ja, genau. Eulenberg-Gnom schreibt auch noch, ich glaube, damit musst du leben, Robin. Ja, okay. Damit kann ich auch leben. Ich glaube, Fable, ich werde die Karte immer so ein bisschen missachten, aber ich glaube, es ist okay, dass es sie gibt. eine andere Frage, ob es okay ist, ob es so gibt, ist Legacy. Sie schreiben hier, the Legacy Metagame is looking healthy with top decks having a strength and weaknesses against each other. Since the ban of Ragavan, Nimble Pilferer in January, the most popular deck is a Delver, has had its win rate trend downwards. According to Magic Online data, it represents about 9% of the field and an overall non-mirror match win rate of 52% with positive and negative matchups against the top next top 10 most played decks. Ja, wie siehst du das denn mit Legacy? Ist das stimmt diese Aussage, dass es healthy ist im Moment, oder ist es was du nicht unterschreiben würdest?
Das ist einfach Quatsch. Also es ist so ein Quatsch, weil Legacy ist, also ich weiß nicht, wo sie ihre Daten herbekommen. Also natürlich haben die natürlich Datenbanken und so weiter, wo sie das sehen können, aber ich kann mein Deck ja nennen, wie ich möchte. Ich kann mein Deck ja online auch irgendwie Death Texas nennen und kann Mono Green Stompy spielen. Ich weiß nicht genau, wie sie die Daten raussuchen. Auf jeden Fall, wenn ich die Daten, die mir zugänglich sind, anschaue, dann habe ich Izzet Delver auf 20% in den letzten 30 Tagen und nicht auf 9, sondern auf 20.
Ja.
Und immer oben mitspielen. Also es ist wirklich etwas, wo ich sage, nein, das geht gar nicht. Klar, Celestia Depths und Elfen, Reanimator, Monored Prison, Death in Texas wechseln sich aktuell immer auf dem Tier 2, beziehungsweise eigentlich auf dem Tier 1 ab, um halt Izzet Delver zu schlagen. Aber Izzet Delver ist immer noch Tier 0. Also wenn es denn ein gutes, schlechtes Matchup hätte, dann wäre das ja absolutes Tier 1 und wäre eine Pflicht zu spielen.
Mhm.
Aber das gibt es halt aktuell nicht. Izzet Delver ist durch Murktide Regent und auch durch Explosive Iteration, die zwei Karten, die das Deck auch ziemlich gut im Modern machen,
ja,
einfach so oppressive, so stark, dass es halt wirklich ganz, ganz, ganz viel rausnimmt. Und Dadowulf hat es im Chat sogar geschrieben. Ich habe in letzter Zeit, wir haben bei uns einen sehr annektierten Spieler für Izzet Delver.
Mhm.
Der spielt nur mit Shocklands. Der ist aktuell die Liga am Führen, weil der einfach alles wegrasiert, trotz Shocklands. Und was sind Duels, brauche ich nicht. Der hat in einem Gameplay sich selber 12 Damage geschossen.
Ja.
Nur mit Shocklands und Fetches. Und trotzdem gewonnen. Und zwar easy, mit Abstand. Also die Karten sind einfach zu oppressive. Und ich weiß nicht, wo sie ihre Daten herbekommen. Aber das wirkt so gar nicht wie das, was irgendwo wahrgenommen wird.
Ja, das finde ich crazy, so deine Erzählung. Und auf der anderen Seite macht es aber die Shockline so ein bisschen Sinn, weil solange du mit jedem Shock und mit jedem Fetch nett, also Schaden nett positiv machst gegenüber deinem Gegner, ist es ja okay. So ein bisschen die Eidolon of the Great Revel Logik. So ist okay, wenn du 2 Schaden kriegst, dann der Gegner 3 Schaden kriegt.
Ja, kann man es machen. Also tatsächlich haben wir ja bei uns eine der Hauptkarten, die auch immer sehr viel diskutiert wird, ist Daze. Auch aus dem Pauper bekannt.
Ja.
Und da kann man halt mit Schockländern sich richtig, richtig wehtun.
Ja, das stimmt.
Und trotzdem einfach gewinnen. Das ist wirklich krass. Ich finde es mal lustig, wie sie danach im Artikel ja schreiben.
Ja.
Wir freuen uns darüber, dass wir halt neue Karten wie das Auto, also Unlicensed Hearse, Fable of the Mirrorbreaker, Ledger Shredder, Leyline Binding. Ich habe noch nie ein Leyline Binding gesehen, aber okay.
Echt? Krass.
Also es gibt so Four-Color Art von Money Piles, mhm. Ja, die gibt es. Four-Color Uro Control, irgendwas. Aber die spielen auch kein Leyline Binding.
Naja.
Also ich weiß nicht, wo sie ihre Daten herbekommen, aber.
Ja, vielleicht ist halt so das lokale Legacy Meta oder das Paper Legacy Meta mit dem Online Legacy Meta so ein bisschen anders. Also
ja, aber ich MTG Goldfish lädt ja alles an, sowohl
ja, natürlich,
Paper
natürlich.
Als auch online. MTG Top 8 genauso, MTG Hyrule genauso und MTG Top auch. Und ich habe es extra nochmal gerade eben durchgeguckt, weil mich dieses Leyline Binding so auf Guard erwischt habe, wo ich mir gedacht habe. Das kann doch nicht sein. Und ja, es ist halt einfach nicht da.
Ja, vielleicht hat Wizards of the Coast einfach die Woche nach dem Dominaria United Release kurz mal geguckt, was spielt man so in Legacy. Ah ja, da hat jemand einmal Leyline Binding ausprobiert. Alles klar, Leyline Binding ist nun ein Instant Staple im Format.
Ja, das kann sein. Weil wirklich, ja, ich sag's dir immer wieder, ich wünsche mir ein Legacy-Format-Panel und ruft mich an, ich bin dabei, auch freiwillig.
Ja, was
aber das geht gar nicht.
Aber was halt auch sinnvoll ist, weil, sind wir mal ehrlich, es wird wahrscheinlich sowieso keine Legacy-Pro-Tour oder Grand Prix im großen Stile halt mehr geben. So. Und das, wenn, dann sind es halt Fanformate. Und dann kann man das auch in Fan-Hände geben, meiner Meinung nach. Oder zumindest, wenn Wizards of the Coast keinen Plan mehr hat, das zu einem Pro-Tour-Format zu machen. Ganz kurz, ich weiß nicht, wie krass du im Vintage drin bist. Aber ich finde die Aussage auf jeden Fall sehr nett, dass sie sagen, likewise, we think Vintage is in a relatively good spot. Magic Online Data shows a greater archetype diversity recently than we had in past cycles, in part because of the new card additions in the format. Displacer Kitten, Voldaren Hexcatcher are examples of featuring prominently in the respective decks. Other new cards like Busaiju, who endures, are finding a new home in variety decks. Ja, sie gehen hier noch kurz darauf ein, dass Tinker ein Problem ist. Oder dass es halt momentan was ist, was man halt eben ja häufig sieht in den Vintage-Decks, aber dass man das halt einfach weiter beobachten würde. Ähnlich wie auch bei Legacy, glaube ich, ist das halt auch so ein Ding. Ich glaube, außer die Community schreit richtig, richtig laut, dass Vintage gerade nicht so geil ist. Ich glaube, da wird Wizards of the Coast auch nicht spannend, oder?
Nein, also absolut nicht. Allein das, was sie da schon schreiben, es ist halt so, ja, was sind denn die Top-Decks? Top-Decks sind Bazaar of Baghdad Aggro, das ist so Dredge-Style, Hoggak, irgendwas. Matt, das ist ein Artefakt, farbloses Artefakt-Deck.
Ja.
Grixis Control, das ist ein Control-Deck. Esper Control, das ist ein Control-Deck. Paradoxal Storm, das ist ein Storm-Deck. Doomsday, das ist ein Doomsday-Deck, also ein Combo-Deck. Underworld Breach, das ist ein Combo-Deck. Wo ist denn das Tinker? Also,
ja.
Das ist
ja
abartig.
Du, ich kann wirklich dazu nichts sagen. Also Vintage ist, glaube ich, also Legacy kann ich halt viel deine Meinung spiegeln und was ich hier und da mal online lese, aber Vintage, also ich glaube, ich kenne nicht mal jemanden, der Vintage spielt. Also das ist
also einmal im Jahr.
Also ja, Vintage ist auf jeden Fall ein bisschen aus der Ferne. Aber im Großen und Ganzen zusammengefasst, bist du zufrieden mit den BNR Announcements so?
Ich finde immer noch, sie sind viel zu kurz. Sie spiegeln teilweise gar nicht das wieder, was gesagt wird oder das, was die Community möchte. Standard finde ich okay. Modern habe ich die ersten Reaktionen, die ich bekommen habe, war, yo, ist voll gut.
Ja.
Pioneer, hast du mir ja gesagt, passt. Legacy, Und Vintage ist halt so, ja, meh, whatever.
Ja. Ja, das ist das ist auf jeden Fall ja eine krasse Thematik. Ich habe auch irgendwie gar nicht mit einem Banning gerechnet. Ich finde das Timing ein bisschen weird gerade, aber ich meine, okay. Für MTG Arena tatsächlich immer wieder ein netter Nebeneffekt für falls ihr eben Arena spielt, craftet euch jetzt noch bis zum 13. Oktober, wo das in Arena in Effekt tritt, craftet euch jetzt so viele Mitok-Massaker, wie ihr könnt, also vier, denn ihr bekommt die nach dem Banning eben refunded, die Mythic Wildcards. Und dann habt ihr quasi ein Playset Mitok-Massaker für Historic, für Explorer, für umsonst quasi. Und sonst, ja, Tabletop-Effective-Datum ist ab heute. Das heißt, auch nächstes FNM dürft ihr nicht mehr mit euren Jorions und Mitok-Massakern im Standard und Modern spielen. Also, ja, haltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Yes. Ich hab's jetzt hier schon mal aufgerufen. Pioneer Challenger Decks 2022 Release Date Update. Ich war todtraurig, als ich das gelesen habe, weil es hat jemand in den Kommentaren unter unserem Video zu dem Thema geschrieben. Und sie schreiben hier, due to ongoing supply chains disruptions, we are moving the release date for Pioneer Challenger Decks for Europe, also für Europa, to December 9th, 2022. Also, erst war es Oktober. Ich glaube, der 6. Oktober sollte es erst sein. Dann 4. November und jetzt 9. Dezember. Das sind 2 Monate, nachdem das Produkt angekündigt wurde und wahrscheinlich 3 oder 4 Monate, nachdem es eigentlich hätte rauskommen sollen, jetzt nachdem wir die Liste gesehen haben. Es fühlt sich so unfair an, oder?
Hast du noch Hoffnung, dass sie dieses Jahr rauskommen?
Ey, also das Ding ist, je länger sie warten, desto unwahrscheinlich, also auf der anderen Seite ist es Pioneer, sie werden nie wirklich irrelevant sein. Also ich finde auch, zu einem gewissen Maße sind auch zum Beispiel die letztjährigen Challenger-Decks immer noch relevant. Ja, Mono Red hat zum Beispiel halt 4 Monastery Swift Sphere, 4 hier von dem anderen Prowess-Typen, glaube ich, drin. Also auch noch immer noch relevant, wenn man das denn möchte. Aber ja, deswegen, ich meine, wir haben schon in der letzten Folge viel dazu gesagt. Die Listen, also is it Phoenix ohne 4 Phoenixe und ohne einen Ledger Shredder ist halt irgendwie albern. Ist es weiterhin cool, dass sie Choclands drin haben, aber auch auf der anderen Seite ist Ores of Humans wirklich nicht mehr die Top-Tier-Liste. Es ist ein bisschen, also je länger sie sich Zeit lassen mit dem Release, desto dominanter wird das Problem, dass halt einfach Rakdos Midrange nicht mit aufgeführt ist in einer der Top-Decks, genauso wie Mono-Green-Devotion-Listen. Weil es dann immer die Frage ist, oder kann man auch gegenargumentieren und sagen, okay, das soll ja keine Abbildung der aktuellen Meta-Decks sein, sondern halt einfach gute Einstiegs-Decks. Und das sind sie nach wie vor. Das werden sie auch wahrscheinlich noch nach oder auch im Dezember noch sein. Aber auch im Dezember muss man auch sagen, dann ist auch schon wieder Brothers War. Und je nachdem, was in Brothers War kommt und je nachdem, wenn es problematische Karten in Brothers War geben würde für Pioneer, sind diese Decks vielleicht noch irrelevanter, weil jetzt noch mal ganz andere Strategien dazukommen. Und so, ja, ich weiß nicht, woran es wirklich konkret liegt, warum sie nicht auch schon theoretisch vor Oktober hätte rauskommen können. Aber sie verpassen auf jeden Fall eine Chance, jetzt den aktuellen Pioneer-Cycle halt eben mitzunehmen. Und gefühlt sind sie jetzt schon spät dran. Aber ja. Meine Kaufentscheidung wird es wahrscheinlich nicht ändern. Also,
ja, bei mir bin ich nicht sicher. Sie gehen damit in den Dezember rein. Sie gehen damit in eine Zeit rein, die traditionell von Weihnachtsgeschenkkäufen und Ähnlichem voll ist. Und sie gehen aber nicht so weit nach hinten, dass man sagen könnte, hey, die Decks kommen am 16. raus, Oma schenkt mir die doch mal zu Weihnachten oder so.
Ja.
Sondern sie bringen sie halt an einen ganz weirden Spot raus. Und da muss ich halt sagen, dass, wenn die überhaupt noch dieses Jahr kommen. Wir haben das ja auch schon gesehen mit dem Herr der Ringe-Set, das ist jetzt auch in 2 Jahre verschoben worden. Und da kriegen wir bestimmt noch einige Sachen, die verschoben wurden.
Ja, aber ich denke mir so, also es ist kein fairer Vergleich, den ich jetzt machen werde, aber trotzdem, wir kriegen jedes verdammte Set, kriegen wir Commander-Decks, wir kriegen Arena-Starter-Decks, wir kriegen jetzt Jumpstart-Booster und so weiter und so fort. Und dann schaffen sie es nicht, Challenger-Decks, ein einzelnes Produkt, also eine Ladung von 4 Decks irgendwie rechtzeitig in die Läden zu bringen, dass sie relevant sind.
Sie schaffen es seit über einem Jahr nicht, ein Secret Lair Commander Deck auszuliefern.
Ja, das halt kommt auch noch mit dazu. Dafür haben sie ja das Geld zumindest ja schon, ne? Und das ist halt.
Ja, das Geld haben sie natürlich schon eingestrichen.
Vielleicht ist das halt auch genau das Problem. Du hattest, glaube ich, schon mal vor 1 oder 2 Folgen die These in den Raum gestellt, dass es halt eben, vielleicht auch zu viel Produkt ist, was gerade gedruckt wird und dass sie jetzt das nicht mehr für November ausliefern können, weil sie jetzt gerade, weiß nicht, Brothers War drucken oder diese gottverdammte Adventskalender oder was auch immer. Also ja, das ist halt schwierig, ne? Also, aber das Ding ist, ja, also ich meine im Endeffekt, ich habe auch schon im Local Game Store nachgefragt, wie teuer die Dinger sein werden. Wahrscheinlich werden sie mehr so, zumindest was ich gehört habe, mehr so in Richtung 50, 55 Euro gehen pro Deck. Aber da kommt es wahrscheinlich auch auf Supply und Demand an. Also wie viel wird da im Endeffekt dann da sein? Und ja, das ist halt quasi nur ein kleines Update zu den Pioneer Challenger Decks.
Ein kleines trauriges.
Genau. Jemand hat es noch im Chat geschrieben. Thank you for your patience and understanding. Habe ich aber nicht wirklich Patience und Understanding, was das angeht. Was ist denn Game Night und warum ist das denn was, worauf man Auge haben sollte, Marc?
Game Night ist großartig. Game Night ist eins der wenigen Starterprodukte von Wizards of the Coast. Und es ist eine Art von Brettspiel. Man hat 5 Decks, alle in den 5 Farben. Man hat eine Schachtel, wo man diese 5 Decks reintun kann. Ein paar Würfel, ein paar Marken, eine Spielanleitung. Ja, alles, was man braucht, um mit 4 Freunden mal einen Freitagabend Spaß zu haben.
Ja. Und wir haben jetzt quasi auch im Zuge dieser, ich glaube, das war die Ankündigung vor der 30-jährigen Ankündigung, also vor dem Geburtstagsankündigung. Mhm. Ich glaube, da wurden nochmal ein paar Produkte rausgehauen oder bekannt gegeben. Was wir hier haben, ist, wir haben auf jeden Fall schon mal die Themen. Ach nee, wir haben sogar die Decklisten von den einzelnen. Das sind aber 60 Kartendecks, ne?
Genau, das sind 60 Kartendecks. Und sie sind tatsächlich, das finde ich ganz interessant, nur über den Local Game Store oder über Amazon zu kaufen.
Ja, okay. Aber ja, ey, immerhin Local Game Store-Produkt. Also ich hab die teilweise noch bei GameStop und so gesehen. Also die letzten Versionen von den von den Game Night Geschichten. Aber ist das denn auch was, was ihr im Local Game Store wonach gefragt wurde oder was halt auch, sag ich mal, gekauft wird?
Weniger tatsächlich. Okay. Also es sind Anfängerprodukte mit 60 Karten. Ja, ich sag's immer wieder, und das mit einer Träne im Augen. 60 Karten Casual ist leider tot. Es ist etwas, was die Community nicht mehr möchte und wo sie weitergezogen sind. Und was Wizards gefühlt auch nicht mehr supportet, aber dann solche Produkte raushaut oder auch diese anderen Starterprodukte. Und ja, also da ist Wizards sich wahrscheinlich nicht wieder einig, was sie machen wollen.
Ja.
Ich persönlich finde, das ist eine coole Sache. Aber es wird ganz, ganz selten gekauft. Und wenn, dann ein Anfänger, schwierig. Ich meine, das Ding ist auch nicht so günstig, aber ja.
Aber was mir tatsächlich eher auffällt, ich schaue mir hier gerade so ein bisschen die Liste an. Es sind sehr viele One-Offs drin, wo man jetzt erstmal daran denken würde, okay, komisch, für 60 Karten-Deck passt das ja nicht. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich an eines der beliebtesten Formate in Magic denken, in Commander, macht das ja eigentlich auch schon Sinn, dass man hier dann zum Beispiel in dem weißen Deck Glorious Combat hat man dann Path to Exile und Swords to Plowshare. Die sehen schon auch echt Play in weißen Commander-Decks, oder? Also, meinst du, das ist der Hintergedanke dahinter gewesen, oder?
Ich denke auf jeden Fall, weil auch die fünf Commander, über die haben wir schon geredet, Entschuldigung, die fünf top-legendären Kreaturen sind ja keine Commander. Natürlich sind es keine Commander, niemals. Dann haben wir schon drüber geredet, dass die ja tatsächlich auch alle als Commander ganz cool sind.
Ja, und das stimmt.
Da muss ich halt einfach sagen, so ein Deck nehmen und auf 100 Karten auf Plustern und das Ding als Commander nehmen, klingt bei, ich glaube, allen von den Commandern ziemlich, ziemlich gut.
Ja, total, total. Also ich finde es immer ganz nett, so eine Version im Haus zu haben von Magic the Gathering, die sich halt an Einsteiger richtet. Weil super viele Leute, mit denen man sich so unterhält auf der Arbeit oder im Freundeskreis oder so, die sind schon so immer interessiert, da mal reinzuschnuppern. Aber selbst, keine Ahnung, selbst Jumpstart ist da schon fast schon zu stark, sage ich jetzt mal. Ja. Und dementsprechend ist es halt einfach eher hier schön zu sehen auch quasi, was da alles so mit drin sein kann. Das weiße Deck, das hat so ein Equipment Matters Thema so ein bisschen, ne? Ich weiß gar nicht, was ist das Thema von dem blauen Deck?
Chaos, Gedöns.
Ist halt einfach nur Card Draw,
Counter. Es ist Card Draw, Counter, Marken, Chaos. Es ist pures Chaos.
Okay.
Du versuchst dich irgendwie einzuwallen und die Gegner zu golden und den in die Suppe zu spucken, indem du bounst und Dings. Und dann versuchst du dann zu gewinnen.
Der Name verrät's ein bisschen. Political Trickery. Also man versucht einfach so ein bisschen das Arschloch am Tisch zu sein. Und einfach so ein bisschen. Ein
Blauspieler.
Ja, genau. Einfach ein bisschen für Chaos zu sorgen. Ja, das passt schon ganz gut. Dark Sacrifice, das schwarze Deck sagt dir natürlich ziemlich krass, okay, das ist eine Sacrifice-Thematik. Wir haben hier auch sozusagen Sachen drin, wie halt Village Rites, Supernatural Stamina, also Sachen opfern und gleichzeitig aber auch wieder zurückbringen in irgendeiner Art und Weise.
Genau.
Ja, plus natürlich ETB-Effekte wie hier Ravenous Chupacabra und so weiter. Also, ja, ich weiß nicht, sind da noch nennenswerte Reprints im weiteren Sinne irgendwie drin?
Wenig. Also in Schwarz ist noch sowas wie Sign and Blood ganz nett. In Rot hat Lightning Bolts. Das rote Deck hat Lightning Bolts.
Nice.
Und sogar zwei Stück, was ganz nett ist.
Ja.
Und hat ja sonst nicht so viel. Das Grüne ist auch nicht. Also ich find's nicht. Das Weiße hat Swords und Path. Wir haben Counterspell, wir haben Sign and Blood. Wir haben Lightning Bolt. Das war's eigentlich.
Ist der Elvish Arch Druid nicht was wert?
Ich glaube nicht mehr.
Okay.
Aber es hat einen anderen. Ja, gut, ich weiß nicht, welcher Upload es ist. Aber ja.
Ja. Hier sagen auch schon ein paar Leute im Chat, dass der Kobold von dem roten Nogi, der ist ganz gut in dem Ur Dragon als also im Commander.
Ja. Ja, es ist generell in jedem Drachendeck kann man den eigentlich mit reinnehmen. Alleine, weil er Drachenspells günstiger macht und halt 5-5 Drachen macht.
Ja.
Aber ja.
Ja, aber also deine Einschätzung ist also auf jeden Fall eine nette Box. Kann man sich zulegen, wenn man, sag ich mal, Bedarf hat für so eine Brettspielvariante von Magic the Gathering?
Ja, tatsächlich. Also dafür ist es mal ganz nett, gerade für Leute, die jetzt vielleicht auch irgendwie mit Kindern daheim spielen wollen oder ähnliches, dann kann man das machen. Und dann auch mal zum Beispiel auswürfeln, welches Deck man nimmt oder so. Das ist dann ganz nett. Aber jetzt so für etablierte Spieler oder ähnliches.
Ja, High Value ist da jetzt nicht drin, aber muss es ja auch gar nicht. Das Ganze, wenn ich das richtig gelesen habe im Chat, meinte jemand 50 Euro für das Ding. Ist das, würdest du sagen, das ist ein fairer Preis?
Eher weniger. Mhm. Also ich finde 50 Euro, also es sind knapp 50 Euro, zumindest auf Amazon. Ich glaube, die LGSs kosten sogar ein bisschen mehr.
Ja, aber die müssen ja auch Strom zahlen und dass die nicht da anbleiben.
Aber dann hätte ich lieber, irgendwie die 10 Deck einzeln gehabt für einen 10er oder so.
Ja, aber dann kannst du es halt nicht so als so ein Game Night Ding verkaufen. Ich glaube, dann hättest du sehr stark diesen Charme von alten Themendecks oder Planeswalker Decks. Und davon haben sie sich ja bewusst verabschiedet eigentlich von der ganzen Thematik, ne?
Das stimmt.
Ach ja, naja, aber trotzdem, ein ganz nettes Produkt. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut bei eurem Local Game Store of Choice vorbei. Genauso oder ähnlich wie Starter Commander Decks. Was zum Teufel sind Starter Commander Decks? Ich dachte, jedes Commander Deck wäre ein Starter Deck.
Nein, Wizard of the Coast hat endlich verstanden, dass Commander kein Einsteigerprodukt ist. Commander ist, also wer hingeht und sagt, hey, ich bring dir Magic bei, hier ist ein Commander-Deck. Sorry.
Ja.
Ist vielleicht am Thema vorbei. So oder so, wir bekommen jetzt 5, und zwar am 2. Dezember und damit vor den Challenger-Decks.
Natürlich. Man müsste mal nachzählen, wie viele Commander-Decks sind eigentlich rausgekommen zwischen jetzt dem letzten Challenger-Decks vom Standard und jetzt den Pioneer-Challenger-Decks. Man kommt gewiss auf 12 oder so.
Mindestens. Auf jeden Fall, ja, vielleicht sind ja auch diese Starter-Decks der Grund, weshalb verschoben wird.
Genau.
Auf jeden Fall sind das 500 Karten-Decks, die halt out of the box mit Commander sind. Und zwar sind es Reprint-Commander-Decks. Mhm. Das sind Commander-Decks, beziehungsweise Starter-Commander-Decks von Commander, die wir schon kennen. Wir haben Hesperia Supreme Judge. Das ist die Sphinx, die immer, wenn man angegriffen wird, eine Karte ziehen lässt. Gisa und Geralf. Schönes Mill-Zombie-Deck. Kadur sorgt dafür, dass am Tisch was passiert, weil Leute angreifen müssen, ansonsten gibt's Ärger. Ataka, Worldrender, 7-Mana 6-4 Trampel mit Doppelschlag-Drachen. Also auch hier ein rot-grünes Drachendeck mal wieder.
Ja.
Und noch Emera, Soul of Accord als ein grün-weißes Token-Deck. Das heißt, wir haben immer zwei Farben, was ich sehr cool finde. Und es sind anscheinend, hoffentlich, wenn sie Starterdecks dabei schreiben, keine 50 Euro Commander.
Ja, also das wäre für mich so die größte Enttäuschung, wenn das jetzt auch so selbst 30 Euro Commander-Decks sind. Also ich erwarte dass die sich so einkatapultieren in Richtung 20 Euro. Also dass es halt maximal wirklich Einsteiger-Dinger sein sollen.
Ja.
Aber damit ein bisschen zusammenkommt, was erwartest du denn so, was so Reprint-mäßig da drin sein wird? Wir hatten jetzt gerade ein extrem hohes Hoch mit den Warhammer 40k-Decks, die einfach so unfassbar qualitativ abgeliefert haben. Jetzt bekommen wir hier Starter-Commander-Decks. Glaubst du, dass der Gap zwischen den beiden Produkten jetzt im Speziellen enorm sein wird? Oder glaubst du, dass man trotzdem noch an einem Tisch mit einem Starter-Deck und einem Warhammer 40k-Deck ganz gut mitspielen kann?
Ich glaube es nicht. Starterdecks sind selten die Sachen, die mitspielen können, und zwar oben mitspielen. Du kannst da wahrscheinlich einige Sachen machen, da werden jetzt wahrscheinlich keine Vanilla-Kreaturen drin sein, aber halt leichte Kreaturen. Sachen, die jetzt nicht 50.000 Effekte haben. Ich gehe noch nicht mal von einem Planeswalker aus. Auch wenn oben drüber steht, each pack with powerful and practical cards, gehe ich nicht von aus. Ich denke tatsächlich, dass sie sich sehr stark an das Standard-Commander-Setting halten werden, das sie haben, nur wahrscheinlich mit weniger Rares. Also ich mache ja auf meinem Channel relativ viele Commander-Decks auf. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel von einem Kunden, der hat jetzt reingekommen und gesagt, hey, Blacky, mach mal die beiden Commander-Decks auf und schick mir die zu, ich kaufe die ab. Und also hat er die gekauft und mir dann zum Öffnen gegeben, ich habe die nachgeschickt.
Ja.
Ich bin aus dem Reden gar nicht rausgekommen, weil der irgendwie 40, 50 oder mehr Rares drin sind in diesen Commander-Decks mittlerweile.
Ja,
das ist klar. Wahnsinn. Und ich glaube, hier ist es tatsächlich so, dass hier wahrscheinlich wesentlich weniger Rares drin sein werden. Lass das mal vielleicht 10 Rares sein und die High-Impact-Karten mit ein paar Uncommons und Commons. Wahrscheinlich eine sehr schlechte Mana-Base, wie meistens. Und ja, du kannst halt mitspielen am Tisch. So wird es wahrscheinlich sein.
Ja, das ist Also ich bin mir nicht sicher, wie ich sowas finde, ne? Also weil ich denke mir schon, was ist der Mehrwert, der jetzt diese Commander-Decks über den regulären Releases bringen? Also mussten die regulären Releases, die hier Painbow und Legends Legacy, mussten die kategoriert werden als Nicht-Einsteiger-Produkte? Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich halt denke, also ich sehe diese Commander-Decks zumindest ein Stück weit als nicht notwendig an, weil Commander ist halt eben auch ein sehr ressourcenhungriges Format. Also ich finde, jeder, der sich, sag ich mal, ernsthaft mit Magic auseinandersetzt und sagt, okay, ich möchte über ein einzelnes Deck, was ich dann nie wieder anfasse, hinaus würde ich gerne ein bisschen was machen, glaube ich halt, dass diese Decks das eben nicht wirklich das liefern können. Und dann sind es halt auch nur, das sind so ein bisschen wie falsche, es sind quasi so Fallenprodukte fast schon, so von wegen. Also wer oder Leute, die wirklich Bock auf Commander haben, sollten sich wahrscheinlich nicht diese Decks kaufen, weil sie wahrscheinlich nicht die Karten mitbringen werden, die sie halt für Commander später benötigen. Weißt du, was ich meine?
Aber sie kosten doch nur. Also wenn man dieses Argument dann bringt, wenn sie 20 Euro kosten, die kosten doch nur 20 Euro.
Ja, aber sie müllen auch die Local Game Store Regale wieder voll. Das ist halt das, was ich meine. Ich hab so ein grundsätzlich, glaube ich, Problem an der Menge von Commander Decks, was halt jetzt gerade noch mal intensiviert wird, wenn man die Warhammer 40Ks noch mal außerhalb des Cycles von regulären raus noch mit dazu bringt, plus halt das Secret Lair Commander Deck, mindestens zwei pro neues Set. Und das ist halt einfach, also ich sehe meine Local Game Store, die füllen sich halt auf mit Commander-Decks, die halt aber auch irgendwie keiner mehr kaufen will. Und die müssen aber trotzdem teuer verkauft werden, weil natürlich sie auch teuer eingekauft worden sind von dem Local Game Store. Und ich frage mich halt, also sagen wir mal, also wir wünschen uns, dass sie 20 Euro kosten. Aber sagen wir mal, sie kosten 30 oder 35 Euro.
Wahrscheinlich 30, ja.
So, dann kann man das doch auch nicht wirklich empfehlen, oder doch? Was müssen diese Decks bringen, um das um's empfehlenwert zu machen?
Sie dürfen keine 30 kosten. Tatsächlich ist es bei Neulingen oder Leute, die halt dastehen und sagen, hey, ich komme jetzt von Arena, ich möchte jetzt mit dem Commander-Format anfangen. Was hast du denn da? Und ich drehe mich um und sage, hey, hier, dieses 50-Euro-Deck.
Ja.
Da fallen denen halt einfach die Kinnladen runter. Wenn ich aber mich umdrehen kann und kann sagen, hey, wir haben hier diese 20-Euro-Decks. Die nehmen Leute mit. Also wir haben damals extrem, extrem, extrem viel mit diesen, also von diesen 20-Euro-Commander-Decks von, was war das? Kaldheim, Commander Legends und Zendikar Rising gekauft. Ja. Durch eine Misskalkulation in unserem Laden. Und die verkaufen wir bis heute. Bis Krass. Heute kommen Leute in den Laden und nehmen die mit, weil die kosten ja nur 20 Euro. Gib mir das mal mit.
Ja.
Und die waren auch nicht der Hammer. Aber die waren okay. Und wenn hier die auch so werden, so ist nicht der Hammer, ist aber okay. Kosten aber 20 Euro. Ja, dann nehmen die mit. Ich finde es schade. Ich vermisse, da kommt wieder mein der alte Mann redet von damals. Früher hatten wir so kleine Sticker auf den Produkten, die dann gesagt haben, so Expert, Profi, Anfänger und so weiter und so fort. Das wünsche ich mir wieder, dass man die Commander-Deck wirklich nicht unten mit so einem Starter-Commander-Deck labelt, sondern wirklich sagt, das hat Schwierigkeitsgrad von. Das macht man bei anderen Brettspielen auch. Warum soll man das beim Kartenspiel nicht machen können?
Ja, absolut. Also ich finde, das ist auch eine also dann würde mich halt wirklich interessieren, wie sie diese Commander-Decks so einschätzen würde, also die regulären Commander-Decks. Hier bleiben wir zum Beispiel Painbow und Legends Legacy. Weil also ich verstehe die schon so als Einsteigerprodukte. Also im Sinne von, wir haben ja keine Themendeck, Planeswalker-Decks oder so, haben wir ja nicht mehr mit den neuen Set-Releases.
Wir haben Jumpstart,
aber das sind ja auch nicht wirklich vollwertige Decks oder ein vollwertiges Booster-Produkt, wie sich jetzt so ein bisschen herausgestellt hat, dass das nicht so viel Sinn macht, nur 5 Themen zu haben in einem Booster-Set von, wie viel sind da drin? 28 oder was? Naja, das ist ein anderes Thema. Aber ja, keine Ahnung. Ich find's irgendwie, ich find's komisch, aber auf der anderen Seite, meine ganzen Kritikpunkte, die ich jetzt habe, könnten auch komplett weggeweht werden, wenn wir die Decklisten sehen und sie sind wirklich valuable. Also wenn man wirklich sagt, okay, da sind jetzt sinnvolle Reprints drin. Vielleicht ist zum Beispiel in dem Masorius-Deck, keine Ahnung, ne, Smothering Tithe oder was weiß ich. Oder irgendwas, was man dringend wieder ein Reprint braucht. Nein, das wird wahrscheinlich zu krass sein.
Fetchländer, Bulls, bitte. Wir reprint doch jetzt zu alles erst. Nee, also 20 Euro Command-Decks habe ich null Erwartungen dran. Ja. Wenn das die Basics drin hat, die da drin sein sollen, und das ein Starterprodukt sein soll, habe ich da wirklich null Erwartungen dran. Und für ein 20 kann die Liste auch ein bisschen mittelmäßig bis schlecht sein.
Ja, klar.
Für Anfänger ist das egal. Für etablierte Spieler, die sollten das Ding sowieso nicht kaufen, wenn da Starter draufsteht.
Ja, und wenn.
Außer man fühlt sich dann immer noch als Starter.
Ja, und oder wenn man, wenn man Commander interessiert ist, sollte man wahrscheinlich auch einfach zu einem regulären Precon greifen. Eins von den zahllosen, die es noch überall gibt.
Ja.
Aber ja, das ist soweit. Also wir haben so ein bisschen wieder den Dezember der neuen Starterprodukte mit Game Night, mit Jumpstart, mit jetzt diesem Commander-Produkt. Also glaubst du, sie haben sich die Kritik ein bisschen zu Herzen genommen und haben gesagt, hey, wir brauchen wieder neue, gute Einsteigerprodukte? Oder haben sie die Zahlen gesehen, dass sie rückläufig sind jetzt nach der Corona-Pause?
Also ich gehe davon aus, dass Wizards jede Folge Radio Ravnica hört.
Ja, mindestens,
und,
oder?
Deshalb sowieso weiß, dass wir uns beschweren. Wenn wir uns beschweren, dann haben die was zu ändern.
Ja, klar.
Nein, Spaß beiseite. Es gibt ganz viele Stimmen, die wirklich sagen, es sind nichts für Anfängerprodukte. Und das sind tatsächlich Stimmen, die sehr viele Kraft haben. Und das sind nämlich große Local Game Stores und kleine Local Game Stores.
Ja.
Das sind Stores, die mit den Leuten interagieren, die mit denen wirklich reden. Und auch die Käufer sind. Weil im Endeffekt, wenn die Stores nicht mehr kaufen, dann hat Wizards ein Problem.
Ja.
Und wenn die Stores aber zurückmelden und sagen, hey, wir haben hier zwei Regale voll mit Commander-Decks, macht doch mal was, dass die Leute wieder mehr Commander kaufen wollen. Und ja, die Antwort von Wizards, ihr habt die mehr Commander-Produkte. Ob das die richtige ist, weiß ich nicht, aber wir werden es sehen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Erste Frage an dich, hast du schon Infinity spielen können? Hast du Interesse, das zu spielen? Oder ist das halt was, was du getrost auch übergehst?
Also Spaß hätte ich wahrscheinlich, Smart zu draften, zu spielen. Aber ich werde es getrost übergehen, tatsächlich.
Mhm.
Ich finde das Produkt cool. Das Produkt hat tatsächlich auch eine Menge Spaß drin. Und die Collector-Booster sind erstaunlich wertvoll und machen erstaunlich viel Sinn zu kaufen für so ein Produkt. Aber nee. Also alles, was ich gemacht habe, ist Kunden Infinity verkauft, die halt mega Bock darauf hatten und das selber mal draften wollten.
Mhm.
Oder wie ein Kunde einfach aus dem Collector-Booster halt so eine Galaxy-Schockland
sozusagen. Ja.
Aber selber gespielt habe ich es nicht, selber gedraftet habe ich es leider nicht. Ich habe tatsächlich einmal zugeguckt von einem Stream, aber
ja. Ich habe tatsächlich letzten Freitag es streamen können bei uns im Local Game Store. Das war aber auch ein komplett surrealer Tag irgendwie, weil wir hatten Pioneer FNM, wir hatten Warhammer 40k Release Event, wo der Laden komplett voll war. Und vor allem, ich weiß nicht, ob das nur eine Aktion war von jetzt diesem Local Game Store im Speziellen, oder ob es allgemein war, aber jeder, der quasi teilgenommen hat an dem Release-Event, hat einfach eine Miniatur bekommen.
Ja, das war einzeln.
Okay, weil das finde ich so eine sinnvolle Idee, weil ich denke, warum hat Wizards of the Coast das nicht angestoßen, dass das so ein allgemeines Ding ist einfach? Also, keine Ahnung, finde ich halt richtig cool, wenn jeder so ein, keine Ahnung, vielleicht eine kleine Miniatur, also nicht die offiziellen Warhammer 40k-Version von, keine Ahnung, Abagon und wenn es da nicht alles gibt. Ich glaube, die sind ein bisschen zu teuer, die einfach so rauszugeben, aber so Promo-Versionen davon. Zum quasi, hey, cool, jetzt hast du hier Spaß mit Warhammer 40k, hier hast du noch was zum Anmalen für zu Hause und wir haben hier ein Malkit, kauf das doch noch mit dazu. Fand ich sehr spannend und ich finde es schade, dass man diese Promo-Aktion nicht größer ausgerollt hat.
Das wäre gut gewesen, ja.
Das wäre wirklich nice gewesen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir hatten Pioneer FNM, Warhammer 40k Release Day. Und da waren drei Gruppen von da. Also wir hatten 12 Leute im Laden. Und dann noch eben das Infinity Draft mit, wir waren 16 Leute, glaube ich. Also der Laden war bumsvoll, muss man wirklich so sagen. Also es ist kein großer Laden, aber das ist halt schon was, wo ich irgendwie denke, okay, das ist krass, wie voll das da war. Und es war verrückt. Also es war wirklich der Draft-Erfahrung. Jetzt noch mal, wir haben ja zusammen das Ding quasi aufgemacht, die paar Booster. Und jetzt quasi das mal gedraftet zu haben, es macht super viel Spaß. Es gibt super viele coole Effekte. Die Leute waren alle vorbereitet. Jeder hat lustige Hüte aufgehabt. Jeder hat quasi verschiedene, ja, verschiedene Sachen noch mitgebracht, wie, okay, ich habe kein Magic-Merchandise, aber dafür habe ich mir jetzt hier eine Magic-Card auf mein T-Shirt geklebt und ich trage das seit Sekunde eins in diesem Local Game Store, genau so, nur für den ja. Fall das so. Und ja, da gab es halt noch so ein paar Sachen wie jetzt das Form of the Second Sun. Ich weiß nicht, ob du die Karte kennst, aber es ist quasi hier, Approach of the Second Sun kennt ja jeder, von wegen die Karte ja. kommt an siebter Stelle ins Deck und wenn du sie ein zweites Mal gecastet hast im Spiel, dann gewinnt man das Spiel. Das wurde jetzt umgenannt in Form of the Second Sun, von wegen, wo dann einfach gesagt wird, du selbst wirst zur Approach of the Second Sun und du wirst, leg dich bitte an die siebte Stelle deines Decks und balanciere den Rest deines Decks auf deinem Kopf. Und wir hatten das so häufig, wie Leute mit so einem Stapel Karten auf dem Kopf ganz still da sitzen müssen. Natürlich hatten sie auch eine lustige Kappe dazu an. Das heißt, das war auch nochmal relevant. Und dann auf einmal so, ja, dann diese Karte da drauf und dann ganz still, okay, ich spiele die Karte, ich versuche eine Karte zu ziehen und dann ist der Stapel umgefallen, geil. Alles ist geexiled und ja, das fand ich halt super, super witzig. Wir hatten ein Kumpel von mir, Tim Gettke, den wir auch schon mal im Podcast hatten, der hat von so Spielzeugen, hat er so Fingerhüte, die kleine Hände drauf haben, mitgebracht, davon zwei Stück, weil es gibt ja die eine Karte A Real Handful, also ein Alien Guest oder so, Child Guest oder so, wo der sagt, diese Kreatur hat Lifelink, also sie bekommt immer einen Effekt mehr, je mehr Hände dran sind. Und er hat sich gedacht, er kann quasi mit diesen zwei Plastikhänden und seiner eigenen Hand ihm alle drei Modi geben und war halt, hat den tatsächlich auch dann gedraftet und gespielt. Und das war tatsächlich, das war sehr, sehr witzig. Sehr
gut. Ja, hab ich auch gesehen.
Ja. Aber es ist schon extrem wichtig gewesen. Der einzige Downside ist tatsächlich, gewonnen hat am Ende jemand, der einfach ein weiß-rotes Agro-Deck gedraftet hat, was ziemlich insane ist in diesem Meta, wo jeder versucht halt mit Attractions zu arbeiten oder irgendwie mit Stickern zu arbeiten oder so.
Wie waren die Sticker?
Die Sticker, ja. sie haben funktioniert. Sie haben funktioniert, aber ich glaube nicht, dass die Sticker wirklich wiederverwertbar sind. Also selbst zwischen den Runden ist uns schon aufgefallen, dass quasi die Namenssticker, die kleben nicht mehr wirklich auf diesem Stickersheet, aber du musst sie ja auch auf dieses Stickersheet kleben, weil das ja auch Rules-Relevanz hast. Also du kannst ja jetzt nicht einfach beliebig viele Sticker auf einen Sheet kleben.
Nee, aber wenn du Benutzte hast, kannst du auch Benutzte benutzen.
Ja, yeah, natürlich, aber sie müssen wieder auf dasselbe Sheet. Das macht sie halt schlecht. Ja, und sie müssen halt auf dasselbe Sheet wieder drauf, woher sie auch kommen. Also, und irgendwie fehlt mir.
Soweit ich weiß, wenn die welche fehlen, also wenn die runter benutzt wurden, dann sind die benutzt.
Ach so. Aber dann kann man sie gar nicht mehr benutzen für andere Games
auch. So habe ich es zumindest gelesen und gesehen. Ha. Ja. Das könnt ihr mir entweder jetzt im Chat oder in den Kommentaren beantworten.
Ja.
Weil meines Wissens nach ist es so, wenn man sie nutzt hat, sind sie halt weg.
Ja, das ist halt, okay. Das kann natürlich auch sein, aber ich denke mir, also das, ja. Keine Ahnung. Also im Endeffekt haben sie es ja groß angekündigt, dass es so ein Post-it-Sticker-mäßiges Ding hat, wo du quasi die dann wiederverwenden kannst, so, ne? Und das ist halt, keine Ahnung, das ist halt so ein bisschen das Ding, das funktioniert halt einfach nicht. Also selbst schon, wenn du die wegpackst, deine Karten mit deinem Sticker-Sheet, dann fallen dir schon Sticker ab. Sie kleben nicht wirklich, nachdem du sie mehr als einmal verwendet hast, auf quasi Karten. Wenn man sie mehrmals verwenden möchte, so. Und das ist halt dann eben so das Ding, ja. Da bin ich ein bisschen enttäuscht von gewesen. Dafür haben sie diese Sticker zu sehr positiv verkauft, als dass man, also, ne, sie sind ja jetzt auch Pauper-legal und Legacy-legal und Vintage-legal und so weiter. Und das fand ich halt dann einfach nicht okay, die in so einer Qualität abzuliefern, weil wie sollen die denn nur 5 Jahre halten, wenn du sie ein paar Mal benutzt hast, so. Also,
gar nicht. Also eben. Das ist genau der Punkt. Du brauchst einfach dann einen neuen Stickerbogen. Und
die wird's ja nicht geben.
Du kannst ja neue Booster kaufen.
Ja, natürlich. Aber keine Ahnung. Also ich finde es Ich finde, unterm Strich bin ich, also ich bin begeistert von dem Set. Ich hatte sehr viel Spaß, das zu spielen. Ich habe sehr viel Spaß, das gehabt zu sammeln oder jetzt, was wir auch halt aufgemacht haben. Da sind coole Sachen drin. Ich bin sehr froh, dass ich sowohl Space Balerion als auch Komet habe als Planeswalker-Karten.
Oh, yes.
Komet. Ja, danke. Und vor allen Dingen, Komet ist auch insane gewesen, weil ich hatte den einmal aktiviert, eine 6 gewürfelt, was heißt, ich konnte ihn noch zweimal aktivieren. Dann hatte ich noch mal irgendwie, ich hatte, glaube ich, die +2-Fähigkeit dann noch mal erwürfelt und dann noch mal eine 6. Und ich habe den in einem Zug, in einem Turn-Cycle irgendwie 7-mal aktiviert und hab meinen Gegner im Endeffekt dann irgendwie so zu 14-1 oder so. Also es war krass. Nice. Und was halt problematisch ist, das schreibt ja auch Zomi auch in dem Chat, die Runden gingen halt mega lang. Oder, also entweder das, oder du hast halt einen Agro-Gegner, der dich halt in 20 Minuten weggehauen hat und dann hast du den Rest der Zeit noch da und
Abgesessen.
Und das war so ein bisschen schade. Aber trotzdem, ein Draft lohnt sich, würde ich sagen. Also wenn man noch eine Boosterbox irgendwo rumliegen hat oder sie günstig irgendwie erstehen kann oder so, zum einen kann immer wieder ein Shockland drin sein, was wir ein paar Mal hatten. Ich glaube, wir hatten 3 Leute, die Shocklands gepullt haben. Genau.
Ja, das war das Insane. Wir haben bei uns ein Booster-Display aufgemacht.
Ja.
Und wir hatten, ich glaube, 5 Shocklands, nee, 4 Shocklands in einem Display und Boxstopper.
Ja.
Also das war von wegen wie jedes 24. Booster. Ja. Das war schon viel.
Ja, das ist krass, auf jeden Fall. Also, ja, also ich find's schön, dass sie anscheinend frequentierter vorkommen, als man erst angenommen hat. Unterm Strich muss ich aber auch immer noch sagen, der eine Kritikpunkt, den ich schon in den Videos oder im Podcast schon erwähnt habe, warum hat man es auf Biegen und Brechen in Black Border gedrückt?
Ja.
Das hätte halt einfach nicht sein müssen. Also es wäre halt wirklich, also keiner dieser Karten ist so stark, dass sie jetzt Legacy-Play sehen oder dass sie Commander-relevant wären oder so, ne? Selbst Space Balerion und so. Es war halt genau dieser Moment drin, wo ich halt, den ich halt gesagt habe, ne? Jemand hat Space Balerion gespielt und es hat sich 5 Minuten lang darum gedreht, welche ist jetzt Alpha, Beta, Gamma. Okay, ich gebe meinen Zug ab. Okay, ich greife den Space Balerion ab und er stirbt. So. Cool. Das gab's halt so häufig. Das gab's so häufig, so. Und keine Ahnung, ich finde, man hätte es einfach Sliver Border lassen sollen und gut ist, aber
Dann wäre man auch ein bisschen, hätte man noch mal insaner gehen können. Das fände ich auch einfach besser.
Ja, das stimmt. Das war auch sehr, das stimmt. Die Insanity war tatsächlich ein bisschen low, muss man sagen. Also,
ja.
Auf
der anderen Seite, ja.
Also, die krassen Sachen waren halt wirklich Form of the Second Sun, diese Hat-Trick, und halt so Sachen wie halt mit diesem Real Handful. Wo du halt kreativ dir so einen Vorteil irgendwie machen kannst. Aber ich glaube, ich hätte ein Silver Border sehr viel lieber irgendwie gehabt.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich auch immer wieder sagen, also es gibt ja auch Karten, die sind in manchen Versionen stärker als andere.
Ja.
Und zwar gibt es ja Karten, die in Foil so crazy sind, dass sie ein Archon drauf haben. Und in Non-Foil so nicht crazy sind, dass sie ein normales Zeichen drauf haben.
Ja, ich switch mal die Ansicht und dann wisst ihr, wovon wir reden. Das geht nämlich natürlich, reden wir nicht einfach so über Infinity, so das hat auch mal einen News-Charakter. Dieser Post wurde vor nicht allzu langer Zeit auf Reddit gepostet. Du hast es auch noch mal als ein auf einen News-Artikel gesehen. Wir haben hier Mira the Magnificent, eine eigentlich Eternal legale Karte. Es ist so ein bisschen der zukünftig wahrscheinlich am ehesten dazu habende Attractions Commander, wenn man das denn unbedingt spielen will. 4 Mana, 2/4 Legendary Creature, Human Performer. Whenever you cast an instant or sorcery spell from your hand, open an attraction. Attractions kommen von einem Attraction Deck. Was in Constructed, also auch Commander, so ein bisschen halt, ja, es wird durchgemischt und das hast du einfach neben deinen Tokens und allem noch mit dabei. Und wie du schon sagst, wir sehen hier auf dem Bild sie einmal links in Non-Foil mit einem normalen Holo-Stamp und rechts in Foil mit einem Eichhorn-Holo-Stamp. Das war zu einer gewissen Weise doch schon zu erwarten, oder?
Quality Control.
Ja.
Das ist das, was ich gesagt habe. Es macht es schwierig, weil ich habe ja auch schon so viele Commander-Decks zum Beispiel gehabt oder auch andere Produkte, wo unten dieser Holo-Stamp einfach gar nicht drauf gedruckt war.
Ja.
Der wurde einfach vergessen. Ich habe einen SRAM rumliegen, der hat den gar nicht. Ich habe einen anderen Commander-Deck aufgemacht, sogar am Channel, wo immer nur oben so ein Mini, wie so ein Mond.
War. Ja.
Also so ein letzter Rest davon. Und. Also da muss ich halt sagen, es ist wirklich, wirklich strange, das an diesem Eichel da unten festzumachen.
Ja.
Wenn sie dann so anfällig sind, da Fehler zu produzieren. Oder halt wirklich einfach abzufacken, dass sie halt wirklich sagen, hey, wir machen da jetzt eine Archon rein.
Ja.
Was ist das denn?
Ja, das ist halt wirklich das Ding. Ich meine, einen ähnlichen Fall hatten wir in der Preview-Season mit der Promo. Water Balloon Ball Game oder so. Auf jeden Fall die Promo, die es halt jetzt auch noch dazu gab. Das ist eigentlich ein Reprint, ein Silver Border Reprint, die es bereits gab. Ich habe sie tatsächlich von Unsanctioned, von diesem Board Game Variante von an. Und die halt jetzt nochmal als Promo, und sie wurde ursprünglich revealed als Eternal Legal. Woraufhin alle gesagt haben, oh, sechste Farbe revealed, weil da sind ja pinke Teddybären mit drin. Und dann war Wizards of the Coast so, ja, bei der Ankündigung von den Eichelkarten, ja, nee, wir haben hier einen Fehler gemacht, was immer ein exzellentes Zeichen ist. Es ist immer ein exzellentes Zeichen, wenn du deine eigenen Produkte nicht auseinanderhalten kannst und die Sachen, die du claimst, nicht wahr sind oder jetzt schon Fehler passieren. Ja. Ich meine, wie gesagt, das musste eigentlich passieren. Ich bin überrascht, dass es nur so wenig passiert ist tatsächlich.
Ja, ich auch, absolut. Also da muss so viel mehr eigentlich noch gelaufen sein. Da wird wahrscheinlich auch einiges beim Testen noch mal rausgenommen werden sein. Aber trotzdem, es ist schon ein bisschen traurig.
Ja, absolut, absolut. Also es ist auf jeden Fall schade. Und halt, was ich halt eben meinte, dieser ganze Aufwand hätte man sich ja eigentlich nicht machen müssen. Also,
nee, überhaupt nicht.
Wenn man mal ganz ehrlich ist, also, ja, keine Ahnung, vielleicht hast du dann die Legendary Creatures, weil es gibt zum Beispiel Legendary Creatures in dem Set mit einer Eichel, die Partner haben, was ich auch denke, warum macht ihr euch die Mühe, Partner auf was zu drucken, was ja, glaube ich, nur Commander-Relevanz hat, wenn es auf
Na, du kannst, wenn du die eine spielst, die andere aus dem Deck suchen.
Naja, aber es ist generelles Partner. Es ist nicht Partner with.
Ach so, das ist sehr gut. Wahrscheinlich einfach nur aus dem Witz. Oder tatsächlich, das glaube ich tatsächlich raus, Ciao, Gnome. Tatsächlich ist es so, dass wir bestimmt auch so Karten einfach designt haben und dann nachher gesagt wurde, wo eine Eichel draufkommt und wo ein normales Symbol.
Ja.
Und ich glaube, es sind dadurch auch solche Fehler entstanden, dass sie halt am Anfang einfach gesagt haben, das ist ein lustiges Set und dann irgendwie auf die Idee kam, aber wir können doch ein paar davon legal machen.
Ja.
Und deshalb diese Probleme sind.
Also, ach, keine Ahnung. Also ich denke mir, bei so vielen Karten, so hat, wie gesagt, diese ganze Ticket-Thematik und die ganzen Sticker und so, wo ich mir denke, das ist halt nicht stark genug, um relevant zu sein. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es halt mit den Legendaries theoretisch aussieht, wenn man jetzt zum Beispiel Myra the Magnificent, wenn man das jetzt forcen würde in Commander, wie stark sie halt jetzt wirklich ist, aber keine Ahnung.
Also, wenn ich sie spielen würde, dann würde ich auf jeden Fall die Vollversion spielen. Einfach nur, um die Leute wirklich am Tisch zu nerven damit.
Ja,
und,
total.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das würde mich mal interessieren, ob ihr Karten mal in freier Wildbahn gesehen habt, die so einen Printing-Fehler drin haben. Also, stell dir mal vor, es wäre einfach so ein regulärer, keine Ahnung, Lanova-Elf oder nee, noch besser eigentlich sowas wie von Strixhaven, die Legendaries, die Dekans oder so, wo du so denkst, so, da ist ein bisschen sehr viel Text drauf, meinen die das noch ernst? Und dann printen die das aus Versehen in Silverbordered und du hast so eine Blackborder und eine Silverbordered-Variante nebeneinander liegen. Das fänd ich sehr witzig, wenn es irgendwie sowas gäbe, aber ja. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie das nächste Unset wird, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir werden jetzt erstmal lange Zeit kein Unset mehr bekommen. Aber wenn sie das beim nächsten, ja, ob sie da halt jetzt wieder auf diese Eichel-Thematik gehen oder wenn
da
sie
sind
jetzt
dann Full Art Duels drin.
Full Arthur. Das ist genau, ja. Aber anderer Kartenrücken. Ist nur ein Token.
Anderer Kartenrücken.
Ja, ja.
Kostet dann 10.000 Euro.
Den Alchemy Rebalancing vor Oktober, 6. Oktober 2022. Ist ja normalerweise was, was wir eigentlich nicht anfassen wollen. Einfach nur, weil wir gesagt haben, das wird zu schwer zu folgen. Wir sind beide nicht mehr so in Arena drin. Aber hier ist tatsächlich was Relevantes, weil Kritik sich zum Herzen genommen wurde über die grundsätzliche Herangehensweise von Alchemy-Karten. Wir haben nämlich jetzt zum ersten Mal das rebalanced Alchemy-Karten zurück, beziehungsweise rausrotiert sind aus Alchemy und jetzt quasi wieder zurückgeführt werden zu Historic in der ursprünglichen Form. Hier eine kleine Aufzählung. Divide by Zero, Ezekah's Chariot, Faceless Haven, Goldspan Dragon und Luminarch Aspirant. Ich weiß noch, sehr viele Leute haben über Luminarch Aspirant in Alchemy geredet. Sie haben jetzt wieder ihren originalen Rules-Text. Wie findest du das denn? Ist das jetzt ein bisschen zu spät oder ist das was, wo du sagst, endlich?
Es ist mir egal. Nein, also ich finde es tatsächlich gut, dass sie es machen. Das war ja ein Kritikpunkt, den wir angesetzt haben, gerade als Explorer rauskam, dass man eben jetzt Historic dafür opfert.
Ja.
Und für Alchemy, Entschuldigung. Und da ist es halt so, das tut man anscheinend nicht. Das finde ich gut. Weil ich für mich sind Eternal-Formate was Besonderes, was es gibt zu schützen.
Ja.
Weil das ist das, wo wir nicht 50 Millionen Dollar, Entschuldigung, 1.000 Dollar für zwei Booster bezahlen müssen.
Ja.
Sondern halt wirklich mit den Karten spielen können, die wir besitzen. Das mag Wizards nicht, wir müssen ja Geld ausgeben. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass wir jetzt wieder bessere Karten haben im Historic. Wenn die sich jetzt natürlich als schlecht herausstellen, dass die halt jetzt wieder zu stark sind und so weiter und so fort, dann ist das so. Da muss man danach wieder bannen und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass wir jetzt wieder Karten haben, die den Effekt der Paper-Karten haben und nicht irgendeinen random anderen Effekt. Das wäre so, als würde man auf Blattgut draufschreiben, all 9 Basic Lands are Swamps. Und du hängst dann denkst dir, das ist eine völlig andere Karte.
Ja, total. Und vor allen Dingen diese Diskrepanz zwischen man macht einfach nochmal eine neue Karte. Selbst die gibt's ja auch auf Arena. Also nicht nur haben wir die Alchemy Rebalancing, wo du auf einmal eine Karte mit demselben Namen hast und bei unterschiedlichen Effekten, aber du hast Karten, die inspiriert sind von Paper-Karten, die das gleiche Artwork haben wie Paper-Karten, aber komplett andere Effekte haben. Ich denke da zum Beispiel an die Baldur's Gate-Karten, wie jetzt die Tasha Planeswalker. Ist halt komplett ein anderer Planeswalker. Ja. Die heißt allerdings auch anders, das muss man fairerweise dazu sagen. Aber das gleiche Artwork irritiert halt komplett. Und das ist halt was, wo ich halt irgendwie denke, das geht halt gar nicht. Wir haben das genau hier im Kontext zu der State of the Game mit Alchemy Dominaria. Und das ist auch schon direkt die nächste News. Alchemy-Sets kommen ja wirklich auch zu jedem Set einfach neu raus. Es sind halt die Digital-Only-Karten, die sich auch, wie man sich in der Vergangenheit schon gezeigt hat, bei Alchemy als, die sind halt einfach, um die formt sich das Format, muss man einfach sagen. Also, wenn ein neues Set rauskommt und ihr wollt nur Alchemy spielen, dann skippt bitte das Set und wartet auf die Alchemy-Releases. Denn wir haben nämlich zum Beispiel hier eine Preview, die auch ein bisschen PR-mäßig sehr prominent da ist. Aber ich finde sie auch tatsächlich spannend, um sie mal zu thematisieren. Und zwar Oracle of the Alpha, eine 3-Mana, 2-3 Creature Bird Wizard mit dem Text, when this creature enters the battlefield, conjure, was die, du kriegst sie dann einfach aus dem Nichts in die Hand, conjure the power 9 into your library, then shuffle whenever Oracle of Alpha attacks, scry 1. Das heißt, quasi Power 9, erstmal auch ein bisschen weird, dass sie hier im Rules-Text auftaucht als Power 9, was ja eigentlich so ein fangegebener Name ist. Was beschreibt Power 9 alles? Also ich weiß, Black Lotus, die Moxe, Ancestral Recall, was gibt's noch?
Bei der Power 9 selber.
Genau.
Power 9 besteht auch noch aus, jetzt wird's ein bisschen schwer. Time Walk ist dabei und Time Twister noch.
Okay.
Dann haben wir das Recall, das sind die drei blauen Karten, dann haben wir alle 5 Moxe und den Black Lotus, ja.
Ah, okay, alles klar. Also hauptsächlich
Soul Ring, Bock hast denn bei dir los? Zu viel Commander gespielt, der Mann.
Genau, also blaue Karten, die Moxe und Black Lotus, genau, das sind die.
Genau,
die,
deshalb ist das auch eine blaue Karte.
Natürlich, was. Ach komm, da können wir jetzt auch nicht mehr drauf. Also, das Kartendesign ist obviously insane. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Karte kein Play sehen wird. Und dementsprechend ist es halt, ja, ist es halt die, ja, ist es natürlich auch eine Mythic, die, ja, constructed playable ist mit 3 Mana, 2/3 fliegend. Aber ja, die Karte ist offensichtlich broken. Aber wie findest du denn dieser Herangehensweise, dass man Power 9 Karten jetzt in so einem Format spielen kann? Das erinnert mich so ein bisschen an Garth One Eye, der einen recht ähnlichen Effekt hatte in Paper. Ist das quasi nicht auch schon ein ähnlicher Effekt?
Ja, One Eye hatte nur 2 Reservedless Karten drauf. Mhm. Hier sind es 9 Reservedless Karten, die ins Deck kommen, was halt nur auf Arena funktioniert oder in Hearthstone. Also wenn ihr tatsächlich so Fans davon seid, geht Hearthstone spielen. grundsätzlich muss ich sagen, ich finde die Karte cool. Mir, es gibt zu wenig Flicker-Effekte auf Arena, um die wirklich richtig, richtig cool zu machen.
Ja.
Aber es ist ganz nett. Also sie ist wirklich cool, aber ich glaube nicht, dass sie gut ist. Das kommt jetzt leider dabei. Weil von den Power 9 sind 6 Stück gar nicht so gut, wie man denkt.
Ja, vor allem nach Tag 3, ne?
Moxe und, genau, es sind halt leider die Moxe und der Lotus.
Ja.
Also die 3 blauen Karten, Time Twister, das ist insane. Esther Recall, ja, ist ganz nett, kostet halt dann 2 Mana statt 4 oder 5, haben wir eigentlich auch genug von. Und ja, dann haben wir halt noch Recall. Recall zieht halt 3 Karten, das ist auch sehr broken.
Ja.
Grundsätzlich finde ich es krass, dass sie jetzt mittlerweile sehr auf diesen Trichter gekommen sind, alte Spieler anzusprechen, alte Sachen wieder zu printen, wieder hinzugehen. Das haben wir das letzte Mal auch schon bei Modern Horizons 2 drüber gesprochen, dass da ganz viele Karten wie der Brainstone oder so drin sind.
Ja.
Oder der Lion's Eye Diamond. Nee,
Der Diamond Lion.
Genau, der Diamond Lion, so ist es richtig. Und also Sachen. Und hier machen sie es jetzt noch offensichtlicher. Die Karte kostet hoffentlich keine 1000 Euro für ein bisschen was an Reservedes Kram, aber es ist dafür auch nur digital only.
Eben, ja, und das Ding ist halt, ich habe mir überlegt, das ist ja auch nur eine Karte, die dann nur Alchemy ruiniert, aber das stimmt ja gar nicht, sie ruiniert ja auch noch Historic. Also das ist so das große Problem. Also ich habe mir privat ein paar weitere Alchemy-Karten auch noch angeguckt und das große Problem ist halt, die sind so offensichtlich busted, weil sie wollen verkauft werden, klar. Und das Tolle ist, bei digitalen Karten, die kannst du ja auch einfach jederzeit ändern. Und Zebra schreibt das auch schon im Chat, man möchte Spieler für das Format begeistern mit eben so powerful Karten, so everyone wants to play with power. Aber das ist halt wirklich was, wo ich irgendwie denke, keine Ahnung, das ist mir fast schon zu stumpf. Weißt du, was ich meine? Das ist so 3 Mana, du kriegst die 9 stärksten Karten in ganz Magic und wir nennen es Oracle of the Alpha, weil das erste Set eine Alpha-Version von Magic the Gathering war. So, und es ist halt so, keine Ahnung, da oben drauf komplett, also, keine Ahnung, ich glaube, es wäre nicht busted, wenn es halt, keine Ahnung, 6 Mana kosten würde, wäre es halt, ah ja, lustig, ein kleines Gimmick, so. Aber dass das halt jetzt so, es ist halt so offensichtlich, weißt du, was ich meine? Es ist so offensichtlich zu stark und keine Ahnung. Also, Alchemy-Meta möchte ich mich tatsächlich nicht mit auseinandersetzen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir, wenn wir noch mal eine Arena-Championship haben und das natürlich dann wieder Alchemy sein wird, weil alle lieben Alchemy, dass wir dann diese Karte sehr viel sehen werden.
Ja, vermutlich.
Ach ja.
Schlimm.
Genau, was haben wir denn hier noch? Store Offerings. In addition to Alchemy, Dominaria Boosters, Mythic Boosters for Core Set 2021, Ikoria, Theros Beyond Death will available for purchase and you're looking to add a little to your fun. Unthemed Avatars, Card Sleeves, Spacey Lands and more will be available in the store. Man kann sich mehr Kram kaufen. Shit. Genau, was ist denn nochmal Mythic Booster? Ach, das waren die, wo du garantiert anstatt eine Rare eine Mythic hast, ne?
Ja, genau.
Okay, also ja.
Die auch dann irgendwie 500 gekostet haben statt 200 oder so. Ich weiß es nicht, ich war schon ewig nicht mehr auf Arena.
Sie waren auf jeden Fall super teuer, genau.
Deutlich teurer, ja.
Die Historic Changes,
genau.
Wo ich auch mal gespannt bin. Also, was wird, also nochmal auf diese Historic-Thematik zurückzugehen. Historic war ja ein beliebtes Format bei vielen Leuten. Heißt das jetzt, dass Historic so eine weirde Zeit der Überbrückung hat, von wann Karten rausrotieren aus Standard, damit sie wieder die stärkeren Versionen haben können? Oder heißt das jetzt, dass sie allgemein versuchen, die normalen Rules-Text im Historic auch zu lassen?
Ich vermute, dass sie einfach nur hingehen und dann damit so ein bisschen dem Kontra entgegengehen möchten, dass sie halt Karten genervt haben und dass sie halt die Karten noch spielbar gemacht haben und dafür nichts rausgegeben haben, falls man sich erinnert. Und jetzt zumindest sagen können, so, oh, guckt mal, die Karten sind ja, wir haben euch nichts gegeben, weil ihr sie jetzt spielen könnt im Historic. Viel Spaß.
Ja, das ist auf jeden Fall, keine Ahnung.
So traurig es klingt.
Ja, also ich glaube, man hört es schon so ein bisschen bei uns in der Stimme raus. Wir sind nicht so super begeistert von dieser ganzen Thematik. Aber ich dachte, es reicht erstmal aus, ja, um da nochmal drüber zu sprechen, um nochmal kurz reinzuchecken, was da denn angeht. Aber wir haben ja auch eine kleine News, die vielleicht interessanter sein könnte für ein paar Leute, wo ich weiß, dass sie es tatsächlich spielen. Und zwar Explorer. Wir haben, und ich glaube, damit kann ich auch endlich diesen großen Artikel nochmal aufräumen, den 30th Year Anniversary Artikel, wo wir gleich noch zu den ganzen tollen Karten auf jeden Fall kommen werden. Aber eben auch eine Ankündigung für Magic the Gathering Arena. Und zwar, es geht weiter mit dem Thema Remastered Sets. Wir kehren zurück zu Shadows over Innistrad. Wie fandst du das Set damals, als es rauskam?
Ja, war ganz nett. Alle wollten Innistrad. Wir haben Shadows of Innistrad bekommen. War ganz nett. Aber das Set davor war halt noch schlechter, deswegen war es okay. Es war eine ganz weirde Zeit zu dem Zeitpunkt. Also wir waren auch mit dem zweiten Zendikar-Set unterwegs und das zweite Innistrad-Set war auch nicht so der Wahnsinn. Und ja, es war wirklich eine weirde Zeit und ich muss sagen, an die Zeit habe ich sehr wenig Erinnerungen, die wirklich gut waren.
Ja.
Weil das waren wirklich so die Ausläufer meiner Commander-Zeit. Das heißt, man hat eh nur nach Commander-Karten geguckt. Und da war in Shadow of Innistrad halt nicht so viel drin, außer halt, du hast Zombies gespielt, da war der Geralt von Kisa drin.
Ja.
Die es jetzt auch als Starter-Deck gibt.
Natürlich.
Und ja, also das ist schwierig. Muss ich sagen, hat ein paar coole Karten. Also gerade Liliana Lastorp oder so ist eine coole Karte. Und auch ein paar andere Karten, die halt mit Friedhofsinteraktionen, gerade die Zombies waren ziemlich cool.
Ja.
Aber sonst bin ich auf das Set wenig gehypt, muss ich leider wirklich sagen.
Ja, ich muss halt sagen, Shadows of Innistrad hat noch mal einen ganz speziellen Platz irgendwie bei mir in meiner Nostalgie, weil das war das älteste Set, was ich im Local Game Store gesehen habe, als ich angefangen habe, Magic the Gathering zu spielen. Und dahingehend finde ich es schon irgendwie spannend, gerade wenn sie nochmal Drafts davon anbieten würden, dann das noch einfach nochmal zu draften, weil ich habe es halt nie wirklich damit gespielt. Wie du schon sagst, ich habe sehr viele Zombie-Karten mir dafür mein erstes Zombie-Tribal-Deck zusammengeholt. Hier mit dem Diagraph Colossus oder wie das hieß so. Das ist diese Dinger halt. Und das war schon irgendwie eine coole Zeit und ich meine, das ganze Setting, ich war sowieso schon immer so ein kleiner Horror-Fan und Innistrad habe ich natürlich das Originalset verpasst so, aber das war also meine erste Berührung mit so Horror-Elementen in Magic und ich freue mich drauf. Also es wird tatsächlich, glaube ich, interessant, wie, also welche Art von Remastered das sein wird. Wird es mehr in Richtung Kaladesh Remastered gehen, wo wir halt eine Zusammenfassung von den zwei Paper-Sets haben oder wird es mehr in Richtung Amonkhet Remastered gehen, wo man auch viele andere Sachen drin hat, wie Wrath of God oder Thoughtseize, ob man die noch mit da reinpackt. Was würdest du glauben, würden sie hier priorisieren? So diesen Innistrad Plus Charakter oder mehr so wirklich dieses klassische, okay, das, was ihr im Paper bekommen habt?
Ich vermute, dass sie sich den leichten Weg machen werden.
Okay.
Und der leichte Weg wird sein, einfach beides zusammen smashen und raushauen. Ja. Sie haben, glaube ich, gar keine Zeit, irgendwas Anständiges zu machen, weil so viele Releases dann hier rauskommen auch noch. Also wir haben jetzt gerade Dominaria hinter uns und Brothers War steht schon vor der Tür.
Ja.
Und das weiß nicht. Ich glaube, das wird sonst zu schwierig.
Ja, das kann gut sein. Also ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie, ich glaube, ich bin gerade überlegen wegen der Pioneer-Legalität, dass Return to Innistrad, was nicht Shadow over Innistrad ist, ne? Da gab's noch mal ein Set dazwischen, richtig? Also hier Everson Restored und so. Diese,
ja, Erbis in Restored ist aus dem Original Innistrad tatsächlich. Ist der dritte Block des Original Innistrads gewesen.
Aber da gab es doch noch einen zweiten Block zu, oder? Da gab es doch noch irgendwie. Ich dachte, da, weil es gibt nämlich auf jeden Fall ein Innistrad-Set, wo die ganzen guten Spirits drin sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob es Shadow of Innistrad ist oder das davor. Und jedenfalls, da freue ich mich halt drauf, oder da würde ich mich drauf freuen, allein für den Explorer-Hintergedanken, dass sie dann dort endlich diese ganzen
Eldritch Moon. Nee, Marker hat's gerade gesagt, Eldritch Moon.
Aber Eldritch Moon ist tatsächlich das zweite Shadow of Innistrad-Set.
Ja, es gab auch nur zwei.
Ah ja, okay. Ja gut, dann
das war die Zeit, wo wir immer nur zwei Sets haben.
Ja, ich muss gleich mal nachgucken. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es halt, es gab ja das Original Innistrad und dann irgendwie nochmal.
Das Original Innistrad.
Das war drei Blöcke. Dann gab's,
genau, das waren noch drei Blöcke, aber das ja, kam halt 2011 oder so.
Genau. Und das, dann gab es nur noch mal Shadow of Innistrad. Waren wir nicht dreimal schon bei Innistrad? Genau.
Ja, wir haben doch die wunderschönen Crimson Vow.
Ah, das, ja, das ist der Missing Link. Das ist der Punkt, wo ich gerade ein bisschen am Hadern war. Stimmt. Dann ist es aber auch dieses Set, wo wir den ganzen geilen Spirits-Kram drin haben mit mit dem Mausoleum Wanderer und so. Und genau, darauf wollte ich hinaus. Da wird es halt, da freue ich mich drauf, dass es dann endlich mal nicht nur Mono Blue Spirits gibt, sondern eben auch mindestens Azorius mit Spellqueller und so. Aber darüber hinaus, Thema Explorer, es gibt ja dann noch eine zweite Explorer Anthology. Die erste fanden wir beide so ein bisschen lackluster, war jetzt nicht so super, super spannend. Hast du dementsprechend höhere Erwartungen an die zweite Explorer Anthology oder glaubst du, sie werden es ähnlich angehen, wenn nicht sogar noch ein bisschen schlechter?
Sie werden dasselbe machen. Sie werden dasselbe machen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein. Also was wollen sie versuchen? Also ich sehe das nicht, dass sie da irgendwas besser machen können oder machen.
Ja, ich meine, also eigentlich wäre es ja nett, wenn sie sich die Kritik zu ernst nehmen von der ersten Explorer Anthology und dann halt sagen, okay, wir wollen halt wirklich nicht nur Karten auf Arena packen, die interessant für viele Formate sind, sondern es soll halt wirklich eine Explorer Anthology sein. Und es soll Explorer mit großen Schritten Richtung Pioneer bringen. Aber
es ist vielleicht für Paper Magic okay, aber nicht für Arena. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen wirklich, wirklich guten Move von Arena gesehen haben.
Ja, das stimmt wahrscheinlich leider. Ich glaube, die eine positive News, die ich gelesen habe, ist, dass du mittlerweile deine Standard Basic Lands anmelden kannst. Also welchen Stil von Basic Lands du gerne haben möchtest. Also das zählt, glaube ich, als positive cool. News. Aber ja, ich bin auch nicht so begeistert. Ich würde mich tatsächlich freuen, dass die paar Leute, die halt eben Explorer spielen, das vielleicht sogar weitermachen und vielleicht sogar gerne tun. Aber und vor allen Dingen halt, dass es halt irgendwie bald mal Richtung Pioneer auf Arena dann wirklich mal geht. Aber mich freut's auf jeden Fall. Mich freut's auf jeden Fall, dass wir wieder Remastered-Sets haben. Ich hab kurz gedacht, dass wir jetzt damit pausieren, weil Kaladesh kam sehr zeitnah nach Amonkhet Remastered raus und dann jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr lang nichts und jetzt haben wir wieder Shadow of Innistrad. Was käme als nächstes? Das ist das Takir, oder? Und dann der Zendikar.
Zendikar kam davor.
Genau. Das heißt Zendikar Remastered?
Ja, Zendikar Remastered. Hoffentlich mit Expeditions. Ein Spaß. Ich werde halt die Eldrazis mit reinbringen, was ganz coole Sachen liefert. Gerade die großen Eldrazis.
Ja.
Für Monogreen, Stompy und ähnliches. Und ja. Also das ist kein beliebtes Set bei den Spielern, zumindest bei den Sammlern erst recht nicht, aber es hat ein paar richtig, richtig coole Karten uns gebracht. Und,
ja. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Aber das rundet auch so ein bisschen die Arena-News ab. Ich glaube, sonst ist nicht viel passiert und wir haben jetzt auch Arena lange nicht thematisiert seit der letzten, sehr ernüchternden Arena Championship, die wir da hatten. Mhm. Und zwar zu der kleinen Ankündigung, was neue Universes Beyond Sachen angeht.
Ja, sneaky, sneaky.
Was haben wir denn da für neue Franchises bekommen, die da jetzt mit Secret Lair zusammengehen?
Ich hab's tatsächlich auch nur auf Twitter gesehen. Oder nicht auf Twitter, auf Instagram. Wo Secret Lair X Assassin's Creed angekündigt wurden. Und Secret Lair X Final Fantasy. Dazu ja noch das Walking, nenne ich Walking Dead, das Doctor Who, das habt ihr auch noch. Aber die Assassin's Creed und Final Fantasy sind für 2024 angekündigt.
Genau.
Jetzt schon.
Genau, und das ist halt, ich habe jetzt gerade einen Artikel gefunden. Genau, ich pack die mal hier gerade auf groß. Von Polygon, Final Fantasy, Assassin's Creed, Coming to Magic the Gathering 2024. Mal gucken, was wir hier für weitere News noch rausziehen können. Und auch krass, was wir mittlerweile alles schon für Franchises drin haben. Wir haben Walking Dead, Stranger Things, Street Fighter, Fortnite, Warhammer 40k, Doctor Who, die Commander Decks für nächstes Jahr. Und jetzt haben wir halt noch Assassin's Creed. Und ja, und halt jetzt Final Fantasy. Wir haben wirklich keine anderen Informationen außer genau das. Was glaubst du, also erstmal, für welches Secret Lair Drop würdest du dich denn eher wünschen? Achso, genau, Transformers, sagt Ludacris Fox gerade noch im Chat.
Ja.
Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Für welche Franchise freust du dich denn mehr, dass wir davon einen Secret Lair Drop bekommen?
Das kommt drauf an, ob sie Yuna mit reintun oder nicht. Wenn sie Yuna mit reintun, habe ich ein Problem. Dann muss ich leider Final Fantasy nehmen.
Ja.
Aber wenn sie die nicht drin haben, dann easy Assassin's Creed.
Okay, krass. Wie ist deine Verbindung zu Assassin's Creed?
Ich habe das erste Spiel gespielt, ich habe das zweite Spiel gespielt, ich habe das dritte Spiel gespielt, ich habe das vierte Spiel gespielt. Dann war ich sehr enttäuscht. Dann habe ich das fünfte Spiel gespielt. Dann war ich wieder ein bisschen mehr gehypt. Dann kam das sechste Spiel, das war Unity. Und da haben sie mich dann verloren, weil das Spiel einfach so buggy und kacke war und hat keinen Spaß gemacht. Und ich konnte es monatelang nicht spielen. Und da haben sie mich dann verloren tatsächlich. Ich guck ich guck Let's Plays dazu immer noch. Ich bin alt, ich guck noch Let's Plays. Und aber so die ersten bis Black Flag habe ich alle gespielt, inklusive den PSP-Sachen, alles Mögliche.
Ja.
Fand ich wirklich gut. Ich muss leider Gottes sagen, ich habe auch gerade dazu sehr, sehr starke Verbindungen. Wir haben aktuell eine kleine Spielgruppe, wo wir das tatsächlich als Brettspiel auch spielen.
Krass.
Übrigens ist es ein richtig gutes Brettspiel. Wenn jetzt Assassin's Creed Brettspiel demnächst in die Läden kommt, das war leider ein Kickstarter, kann ich das tatsächlich empfehlen, weil es ist sehr, sehr nah an den Spielen von Ezio Auditore dran.
Krass. Und, also wie der Multiplayer-Modus da, oder was?
Nee, tatsächlich, also man versucht mit Assassinen zusammen was zu machen, aber es ist tatsächlich auch so, dass man zum Beispiel interaktive Sachen hat, wie man fällt durch ein Dach und hinter einem stürzt das Haus ein. Das wird halt am Brettspiel mit so Teils dargestellt und so.
Ah, cool.
Ist schon wirklich gut. So kann ich wirklich nur empfehlen, spiele ich fast jeden Dienstag.
Krass.
Und das schon seit längerem. Aber ja, Final Fantasy habe ich halt keine starken Bindungen zu, außer zu Final Fantasy 2. Aber ja. Also 10-2, um genau zu sein.
Ja.
Nicht 2, 10-2.
Bei mir ist tatsächlich Assassin's Creed zwar eine doch sehr intensive Phase, so 2011 muss das ja gewesen sein, ungefähr. Weil ich weiß noch, das hat ein Kumpel von mir in der Ausbildung zeitgleich dazu gekauft, wo ich Skyrim gekauft habe. Und ich habe zu der ähnlichen Zeit, ähnlich wie bei dir, ich habe den ersten Teil gespielt, ich habe den zweiten Teil gespielt, ich habe die Sequels zu dem zweiten Teil gespielt, dieses, Brotherhood und
Brotherhood und Revelation
tatsächlich. Und Revelations, genau. Und da weiß ich noch, boah, der Trailer von Revelations, der gibt mir heute noch Gänsehaut. Und dann habe ich irgendwie erwartet, dass Assassin's Creed 3 wird dann komplett Desmond Miles, der Hauptcharakter in der Gegenwart. Der tritt quasi Ärsche in der Gegenwart und hat jetzt die ganzen Skills gelernt.
Ja.
Und das gab's halt irgendwie nicht. Dann haben sie irgendein Plot-Device gefunden, dass der jetzt in die amerikanische Revolutionszeit geht. Und ich dachte mir so, okay, jetzt habe ich nicht Bock, mich noch mal in einen Charakter zu investieren. Und dann kam das nächste, was halt irgendwie sagt, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, britische
Piraten kamen danach.
Ach, Piraten, oh Gott, ja, stimmt.
Die waren sogar richtig gut. Also das Piratenspiel war noch, also drei war nicht so gut. Da haben sie den Hauptcharakter, den
Gegenspieler.
Der Bösewicht, der war halt so viel cooler, den hat man am Anfang gespielt und man dachte halt, hey, das ist ein richtig cooler Charakter, das ist ein cooler Nachfolger von Ezio.
Ja.
Und ja, nee, dann wechselt man halt auf jemanden, der die ganze Zeit rumweint und nur weint und weint und die ganze Zeit nur weint.
Ja.
Und dann haben sie Black Flag gemacht. Black Flag war auch wirklich, wirklich gut. Also wenn dir 2 gefallen hat, ist Black Flag wirklich eine Empfehlung wert, auch weil es einfach dasselbe System ist. Aber
ja. Ja, das Ding ist, ich habe
Final Fantasy. Also Final Fantasy.
Ganz kurz noch abschließend zu Assassin's Creed. Das Ding ist bei mir, da könnte ich wirklich stundenlang drüber reden, aber das Ding ist, das hatte so ein Momentum nach dem Revelations, wo du wirklich so das Bock hast, so als, alles klar, jetzt Finale. Und dann hast du einfach gemerkt, okay, die haben gar kein Interesse daran, die Story zu Ende zu erzählen, sondern sie wollen irgendwie die Story weitererzählen, dass du immer wieder neue Begebenheiten kannst. Und dann wurde es ein Piratenspiel und ich dachte mir so, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn jetzt. Was wollen sie denn jetzt mit dem Piraten hier andrehen? Das ist ja kompletter Bullshit. Und jetzt, momentan ist es ja Dark Souls Light mit Wikinger und mit Odyssey, mit Pyramiden und so. Und ich habe mir schon gedacht, die haben, glaube ich, jegliche Consistency oder Story-Relevanz der einzelnen Teile irgendwie über Bord geworfen und bin dann ausgestiegen. Das stimmt. Aber das ist auch fein. Es ist ja nicht der Assassin's Creed Podcast. Final Fantasy. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe kein einziges Final Fantasy wirklich durchgespielt. Ich habe viele angespielt und ich mag auch das Genre der Oldschool-rundenbasierten JRPGs. Mhm. Mit Final Fantasy bin ich nie warm geworden, tatsächlich. Ich fand, ich glaube, ich war immer ein bisschen zu jung. Also ich habe auf jeden Fall nicht die Super Nintendo-Teile gespielt. Ich habe auf jeden Fall nicht die PS1-Teile gespielt, obwohl ich da schon mitbekommen habe, dass Final Fantasy VII ein Riesending war. Das haben einige Leute gespielt. Das war richtig revolutionär damals. Und dann habe ich wieder was gehört zu PlayStation 2-Zeit, zu Final Fantasy X, was auch sehr beliebt war. Yes. Und dann gab es irgendwie so einen ganzen Schwall an 13er und 14er, auch mit Sequels. Da weiß ich noch, habe ich mich gewundert, warum es jetzt 13-2 gab. Wäre es nicht eigentlich 15? Und jetzt momentan liebäugle ich ein bisschen mit dem 7er Remake tatsächlich. Und das ist halt, was ich halt schon, also sieht halt grafisch unfassbar geil aus. Ich fand auch das 15er so sehr spannend aus. Das war so Open World in einem Stile, wie ich es eigentlich am liebsten mag, so mit so, also einfach sehr hochqualitativer Welt und halt trotzdem der Story, die so ein bisschen, also die jetzt im ersten Anschein nach halt eben jetzt nicht zu krass war. Also das war jetzt nicht sofort das Schicksal, zweier Welten stoßen aufeinander, sondern du bist irgendwie der Sohn des Königs oder so und musst halt irgendwie eine Mission machen, aber eigentlich willst du nur mit deinen Buddies chillen so und mit einem Wagen durch die Lande cruisen. Und das wollte ich schon immer mal spielen. Aber ja, kurz gesagt, ich kenne die Charaktere natürlich, aber ich kenne sie fast schon mehr von Kingdom Hearts und Smash Brothers als von eigentlich Final Fantasy.
Ja, das ist wahr.
Wie sieht's bei dir aus?
Smash Brothers schon ganz gut. Aber gefühlt haben wir uns auch mittlerweile unser eigenes Smash Brothers geschaffen. Weil du darfst ja nicht vergessen, wir können uns an einen Commander-Tisch setzen, wo wir Rick von Walking Dead, zwei Kinder von Stranger Things, Optimus Prime und den Doktor gegeneinander spielen lassen können.
In Zukunft, auf jeden Fall, ja.
Ja. Sehr weit davon sind wir nicht entfernt von Smash Brothers.
Das stimmt. Wäre eigentlich geil, wenn sie jetzt noch ein Crossover, wenn sie so ein Smash Brothers Cross Magic the Gathering Universes Beyond machen würden und dann so sagen, okay, neue Spielmodi mit irgendwie 4 Charakteren und man hat aber nur 40 Kartendecks. So, das ist halt einfach sehr viel schnelllebiger, so. Aber ja.
Aber da gibt's ja tatsächlich auch mehrere Möglichkeiten. Es gibt ja tatsächlich immer noch Leute, die drauf hoffen, dass das irgendwann mal Jace in irgendeinem Beat'em'up passiert.
Einfach nur, damit sie ihn verprügeln können.
Ja, genau. Also ich kann das vollkommen verstehen. Ja. Also so, da gibt's einige Beat'em'ups, wo ich sagen würde, ja, schmeiß den da rein, ich bin glücklich.
Ja, so, aber auch nicht diese Fun Superhero Brawler wie Smash Brothers oder so, sondern einfach so Fight Night Round 3 oder so, einfach wo du so richtig detailliert in die Nase demolieren kannst. Was?
Wie heißt das? Soul Calibur?
Ja, Soul Calibur, stimmt. Das, so High Fantasy Kram, stimmt. Das könnte man auch machen.
Ja, Soul Calibur und dann gib ihm. Ich meine, ja.
Und was aber auch spannend ist, Thema Final Fantasy, es gibt ja das Final Fantasy Trading Card Game. Also, das ist ja auch irgendwie so ein Crossover, wo man irgendwie sagt,
es gab's großartig. Also, es wird auch, glaube ich, noch produziert, aber die Beliebtheit davon ist wirklich, wirklich schlecht.
Die hatten auf der Gamescom auf jeden Fall eine krasse Präsenz, das weiß ich noch.
Ja, die haben auch eine Zeit lang echt krassen rausgepumpt. Mittlerweile haben wir, glaube ich, noch Displays, die wir zwischenzeitlich mal verschenkt haben.
Oh, okay, krass.
Oh ja, Sonic, by the way, wäre auch ziemlich, ziemlich cool.
Oh Gott.
Zumindest wenn Knuckles dabei ist. Solange Knuckles dabei ist, bin ich on board.
Ja. Ich find's so krass, Also Sonic wäre, glaube ich, nochmal eine neue Schwelle, weil eigentlich sind alle Charaktere, die wir bisher auf Universes Beyond gesehen haben, einigermaßen humanoid oder zumindest in einem unserem Universum nicht ganz unähnlichen Universum. Also das wäre halt, also Sonic wäre nochmal ein neues Ding. Also das wäre halt wirklich wie, keine Ahnung, Pac-Man Secret Lair. Und dann denkst du so, okay, das sind nur noch Neon-Punkte auf einem Screen. Da steht dann Rules-Text mit drauf.
Ja, das stimmt.
Aber ja, also ich bin gespannt, wie die Karten sich aussehen. Lustigerweise habe ich am Tag der Ankündigung noch auf Instagram ganz viele Altars gesehen, wo jemand dann irgendwie, keine Ahnung, Ishin hier aus dem Kamigawa Neon Dynasty übergemalt haben mit Sephiroth und so.
Ja klar, funktioniert ja ziemlich gut.
Und ja, ich bin gespannt, ob sie diesen Fortnite oder Godzilla Weg gehen mit man nimmt einfach nur Karten und recolored die quasi. Oder ob sie
ganz kurze Ankündigung nebenbei, auch den Warhammer 40k Secret Lair Weg.
Oh ja,
die sind ja mittlerweile bekannt und die sind tatsächlich alle Rebrands.
Das wundert mich aber auch. Also, die können wir gerade noch mit reinnehmen, ehrlich gesagt.
Yes, wenn wir gerade bei Secret Lair sind, habt ihr schon von Warhammer 40k gehört? Soll ein ganz gutes Spiel sein, die Decks sollen sich mittelmäßig gut verkaufen.
Aber sind die schon. Ah ja, hier die Kartenliste.
Genau, also es gab ein YouTuber, ein sehr großer britischer YouTuber, der sehr viel flucht, der tatsächlich alles Secret Lair zugeschickt bekommen hat und die aufmachen durfte. Und zwar als Preview, was ich ziemlich cool finde.
Ja, total. Also
da gibt es tatsächlich auch Bilder von, die sind nicht so hochqualitativ, aber es gibt Bilder davon. Gerade bei Magic Spoiler, Mythic Spoiler, irgendwas in der Richtung gibt es die meistens immer.
Ja.
Und da muss man sagen, das ist schon. Also Magic Spoiler hat sie auf jeden Fall normal drauf. Und die haben sie zumindest aus den Dingen abfotografiert, aus dem Stream-Videos, glaube ich. Und das muss ich sagen, das sind wirklich coole Sachen. Weil es ist, die meisten Leute waren sehr enttäuscht drüber. Sie hätten lieber einen richtigen Commander-Deck und richtige Karten bekommen, weil die Secret Lair waren ja auch richtige Karten.
Ja.
Nicht Secret Lair, die Commander-Decks. Aber naja, es sind halt reprinted Sachen, sowas wie Grenko, Tin Street, Kingpin oder Zugo, Helm Smasher, Sovereigns, Gainum, der Sovereign, Console Flagship und so weiter.
Ja, ich suche immer noch die Previews tatsächlich. Also der.
Ich hab sie dir im Chat geschrieben.
Ah. Warum findet man die nicht, wenn man einfach nur auf Mythic Spoiler drauf geht? Ich bin auch kein großer Mythic Spoiler-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Nee, ich auch nicht, deswegen lieber Magic Spoiler. Genau, war nicht ein Deck, Ork-Deck war angekündigt, genau. Tatsächlich. Es war angekündigt, dass das eins davon eigentlich als Deck kommen soll. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das jetzt alle sind, weil ich meine, wir hätten 4 Siegelair zu Warhammer gehabt. Wir haben aber bisher nur Orks, Age of Sigmar und Blood Bowl gesehen. Es kann aber sein, dass ich mich wirklich gerade irre.
Nee, es waren 3 angekündigt, soweit ich weiß. Oder 3.
Genau, und ich meine, die Orks hätten eigentlich, war irgendwo im Gespräch, dass die halt mehr Karten bekommen und dass die halt auch wirklich ein Deck sein könnten. Huh. Aber ist wohl nicht so.
Also wir haben hier Merciless Executioner, Aggregated Assault, Cranko, Tin Street, Kingpin, Zogo, Helm Smasher und Sky Sovereign Console Flagship. Ist von dieser Ork Secret Lair, wie sieht's da value-mäßig aus? Ist das was du, also wo da irgendwas dabei ist, was du sagst, okay, das ist super valuable, oder?
Also ich glaube, dass das Aggravated Assault ist ein bisschen was wert, aber Krenko kostet 50 Cent, Zogo 50 Cent, der Executioner keine 50 Cent,
ja.
Console Chip auch vielleicht 1 Euro. Das Aggravated Assault ist, glaube ich, die teuerste Karte. Und ja, es ist, glaube ich, wirklich wieder so ein Ding, wo sie halt einfach, also es kostet halt irgendwie 20, 30 Euro, das Aggravated Assault.
Ah, okay.
Und ich muss halt sagen, warum dann halt so eine teure Karte und die anderen halt so? Also da hätten sie auch coole Karten nehmen können. Es wird aber noch schlimmer als das Orks tatsächlich.
Ja, ich sehe hier gerade das Age of Sigmar. Hat Blind Obedience, Danther, Capuchin Paragon, Nayila, The Blade Blossom, was ist das? Scourge of the Throne und Loxodon Warhammer. Das ist Ist da eine Karte dabei, die was wert ist? Also ich weiß, Loxodon Warhammer, Commander Staple.
Aber nein, kostet nichts.
Kostet nichts. Nayela, was ist, war das Original? War das eine Karte?
Das ist eine Karte, die sie reprintet haben in Commander Legends, die ursprünglich das Battlebond war, die tatsächlich irgendwie 8-9 Euro geht. Alleine, weil sie halt wirklich eine sehr, sehr coole Karte, ein Five-Color-Commander ist, mit dem sie wirklich, wirklich cool was machen können. Und der Scourge ist halt auch nicht schlecht. Der Scourge ist halt, das ist halt wirklich, wirklich gut.
Whenever this creature attacks for the first time each turn, if it's attacking the player with the most life or tied for most life, untap all attacking creatures after this phase, there is an additional combat phase. Ja, das stelle ich mir schon stark vor. Also,
und er hat Dethrone.
Oh, yo.
Dethrone funktioniert ja auch noch dabei. Deswegen, also Scourge, der Scourge und das Nayeli, das Ding ist schon okay. Also das Ding ist wirklich okay.
Ja. Yeah.
Mein Problem ist tatsächlich eher das da drunter.
Das Blood Bowl.
Ja.
Blood Bowl, wie würdest du Blood Bowl beschreiben im Warhammer-Universum? Ist es quasi.
Das ist Fußball.
Football, oder?
Ja, genau.
Genau.
Es ist Football im Warhammer-Universum. Und es ist seltsam. Ich habe es auch nie wirklich verstanden, wenn die Leute es gespielt haben. Ich fand es auch irgendwie nicht interessant. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr coole Computerspiele dazu, die tatsächlich gut sind.
Ja.
Die Computerspiele sind ganz gut, aber das Spiel selber habe ich nie verstanden. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof dafür.
Also aber, die Karten, ich sehe auf jeden Fall schon eine Karte, die ich interessant finde. Approach of the Second Sun, also das sind erstmal die Karten, die wir drin haben. Approach of the Second Sun.
Touchdown.
Rewind, Bone Splinter, Fling, Defense of the Heart and Fellwar Stone. Als eben Touchdown, Re-Roll, Both Down, Throw Teammate, Perfect Defense und The Ball. Was sehr ein sehr generischer Name ist. The Ball einfach nur. Aber ich finde, das Touchdown sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen.
Also die Karten, muss man wirklich sagen, die haben alle ein wunderschönes Artwork. Und ich würde niemanden verurteilen, der sagt, ich finde die Karte wunderschön, ich möchte sie spielen. Oder ich will unbedingt jetzt ein Zogo Helmsmasher Commander Deck haben oder ein Nailia Commander Deck und dann halt den Arcane of the Ever Chosen spielen oder so.
Hm.
Aber wenn irgendjemand diesen Touchdown dann das zweite Mal aber muss dabei sagen, auch dieses Sigillär hat irgendwie eine 5-Euro-Karte oder 6-Euro-Karte und Defense of the Heart ist irgendwie 5, 6 Euro.
Ja.
Das Original Print, Judge Reward, ich glaube 40 oder 50 Euro. So oder so. Die haben immer so eine Karte drin, beziehungsweise das Age of Sigmar halt zwei. Das ist halt wirklich das Gute davon. Die anderen sind halt so wirklich von der Kartenauswahl so richtig meh.
Ja, es ist vor allen Dingen ein bisschen underwhelming, nachdem wir jetzt auch so ein bisschen die Commander-Decks gesehen haben, die halt wirklich, also wie gesagt, der Laden war bei dem Release-Event bei uns wirklich voll.
Und jetzt also wir haben in 3 Tagen ausverkauft und wir haben nicht wenig davon bestellt. Und es ist nicht typisch für unseren Laden, dass das passiert.
Ja.
Und das war schon krass. Und hier sind jetzt auch wirklich alle Karten Reprints. Und manche Karten haben halt einen neuen Namen. Andere wie Blind Obedience oder Aggravated Assault halt nicht. Und da sind sie nicht hingegangen und haben den Move gemacht mit, hey, hier sind komplett neue Karten oder so. Nee, sie haben einfach nur rebranded.
Hm. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, also ich finde es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also, ich meine, ich finde Touchdown, ich weiß nicht, also das ist unter anderem eine Karte halt, die ich eben spiele im Lotus-Combo. Pioneer Deck und du spielst ja wirklich nur eine davon. Also vielleicht hole ich mir tatsächlich die Touchdown Single, wenn sie draußen ist. Aber der Rest, also der scheint value-mäßig gut drin zu sein. Ich kann verstehen, wenn Warhammer Age of Sigmar Fans oder Blood Bowl Fans, ich weiß nicht, ob es die gibt, oder Orc Fans, auf gibt mehr gehofft haben.
Wahrscheinlich.
Ja, aber wie ist so die Aufteilung? Glaubst du, sie haben die Priorität bei den Commander Decks richtig gesetzt im Sinne von Tyranniden, Necrons, wen haben wir noch? Imperium und die Chaos-Typen. Sind die deutlich beliebter als Orcs, Age of Sigmar und Blood Bowl?
Also Orks ist ja eine komplette Fraktion in Warhammer 40k.
Also wie das Imperium oder genau, Tyranniden.
Wie Tyranniden könnte man sie vergleichen. Okay. Tyranniden beziehungsweise eher Necrons. Aber genau, sie sind halt ein eigenes kleines Völkchen, die halt einfach witzig sind. Also die sind gar nicht so selten zu unseren Goblins von früher, also die Aufmarsch-Goblins, wo so Dinge drauf standen wie unterschätze niemals unendliche Anzahl unendlicher Dummheit. weil Orks haben irgendwann, ich glaube in der 6. Edition, hatten sie auch zum Beispiel mal, dass sie Sachen, die rot waren, schneller gefahren sind. Also Autos, die rot waren, fahren schneller. Und gelb explodiert besser. Oder ist gelb schneller gefahren, rot besser explodiert. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, je nachdem, wie du deine Armee angemalt hast, hatten die Zusatzeffekte, weil die Orks ganz stark daran geglaubt haben. Ja. Dann war das so.
Krass.
Und Orks sind einfach witzig. Sie sind wirklich, wirklich witzig. Age of Sigmar ist ein komplett neues Spiel. Age of Sigmar ist halt nicht normales 40k, sondern es ist halt das, was übrig geblieben ist, als sie Age of Sigmar Fantasy, Warhammer Fantasy weggehauen haben, was jetzt hoffentlich demnächst bald wiederkommen soll. Und ja, das ist halt so, da haben sie halt Geister, da haben sie nicht blaue Dosen, sondern rote Dosen und ein paar Dämonen.
Ja.
Cool. Weiß ich nicht, warum man dazu 5 Karten macht. Verstehe ich nicht. Und Blood Bowl hingegen verstehe ich schon. Blood Bowl ist ganz cool. Blood Bowl finde ich von den Sachen her, wie gesagt, es ist ein cooles Spiel. Ich verstehe es halt als Brettspiel nicht, aber es liegt an mir. Es hat eine relativ große Fanbase. Es funktioniert schon sehr, sehr lange. Und das finde ich okay. Das Age of Sigmar, meh. Orks hätte ich wirklich gehofft, dass sie das wirklich als Commander-Deck rausbringen, so wie es eigentlich auch ursprünglich irgendwo mal angekündigt war. Oder zumindest irgendwie geteased wurde. Und ja, Blood Bowl ist ganz nett.
Ja, also wie gesagt, ich habe keinen Bezug zu Warhammer. Ich muss tatsächlich sagen, lustig, dass Age of Sigmar anscheinend nicht so beliebt war und jetzt wieder vom Original ersetzt wird, weil ich Age of Sigmar immer spannender fand, weil ich halt irgendwie, ich bin halt eher der Fan für Fantasy als so nicht Science Fiction, aber als futuristischen Kram. Und dementsprechend habe ich irgendwie mal gedacht, oh, das ist irgendwie ganz cool. Aber klar, wenn es halt das weniger beliebtere von beiden ist und jetzt auch Fantasy wiederkommt mit den Originalfiguren oder was auch immer, dann ja, bin ich mal gespannt. Dann war es wahrscheinlich auch ein richtiger Call, die halt in eine Secret Lair zu packen, anstatt halt ein ganzes Deck drum zu machen. Ja. Aber ja, wie ist denn eigentlich so die Meinung im Chat zu Warhammer? Also ich habe so das Gefühl, gar nicht so viele Warhammer-Fans irgendwie gerade da. Glaubst du, das wären Produkte, die diese Warhammer-Fans ähnlich krass zugreifen werden wie die Warhammer 40k-Decks? Oder glaubst du, dass die wenigsten das überhaupt mitbekommen werden?
Das ist es eher. Also die Leute kriegen das hier gar nicht mit. Also was wollen die denn mitkriegen? Die Decks wurden hart gehypt, die wurden überall angegeben, die waren groß im Laden.
Ja.
Und tatsächlich ist es bei Warhammer-Leuten so, es gibt bei Warhammer zwar die Leute, die gebrauchte Sachen auf eBay kaufen, so wie wir halt gebrauchte Karten auf Cardmarket kaufen.
Ja.
Allerdings muss man sagen, sind sie wirklich in ihrer eigenen kleinen Welt, wo es auch vollkommen legitim ist, beim Local Game Store zu bezahlen. Und das machen die so viel mehr als viele, viele Kartenspieler. Und ja, dann hätte man sowas ins Local Game Store wieder geben sollen. Dieses Secret Lair hätte man einfach dabei geben können.
Ja. Ja, das klingt doch, es klingt eigentlich sinnvoll. Oder zumindest so eine Ad-Karte mit in die Decks mit reingenommen, die einfach hinweisen, dass es sowas gibt.
Ja, das wäre gut gewesen, ja.
Ja, ich bin ein bisschen, also, underwhelmed von dieser Ankündigung. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass wir von Screencatchers gerade uns die Karten angucken. Anstatt dass es halt eine offizielle Ankündigung irgendwie gab. Und zwar, das fand ich irgendwie sehr witzig zu lesen. Weil es gab da auch ein Problem mit der Placements der Karten. Das wird hier eben drauf hingewiesen. Aber du weißt schon, worum es geht. Was haben sie denn, was haben sie denn da gemacht?
Also ich habe alle 4 Decks aufgemacht.
Ja.
Letzte Woche Dienstag schon. Oder Mittwoch. Und ja, also sie haben 98 Karten, beziehungsweise 99 Karten in dem einen Pack drin. Und eine Karte, und zwar die 100. Karte, die liegt bei den Token. Aus irgendeinem Grund. Und das aber auch nicht bei jedem Deck, sondern nur bei den Imperiums und ich glaube bei den Chaoses.
No, but the ruinous power and forces of the Imperium.
Ja, und ich war super verwirrt darüber. Ich hab das Ding aufgemacht, ich war vor der Kamera. Man sieht's in der Kamera, meine Verwirrung dann mein Gesicht. Ich habe die Openings jetzt mit Google Cam und so weiter gemacht. Und ich stand da so, dachte so, habe ich jetzt eine Karte extra bekommen? Ist das eine Karte, die ist eigentlich, was ist hier los?
Ja.
Und dann habe ich es beim ersten Mal auch noch vergessen, das Deck nachzuzählen. Habe das zweite aufgemacht, hatte wieder so eine Karte. Und ich so, oh, was ist denn jetzt los?
Ja, ich finde, es ist so ein irgendwie auch lustiger Fehler, den sie hier angekündigt haben, wo ich irgendwie dachte, erst dachte ich, vielleicht ist das so wie, bei welchem Commander-Deck war das nämlich, was doch auch nochmal, wo eine Karte doppelt drin war, wo eigentlich.
Beim Rot-Grünen aus Kamigawa.
Genau, da war irgendwie ein Land doppelt drin.
Ein Land, ja.
Anstatt irgendwie Nissa, Vital Force als Planeswalker oder so. Und da habe ich schon gedacht, boah, das ist ja so krass, wenn die das bei Warhammer 40k verkackt hätten, weil
oh ja.
Das, wie machst du da den Renture-Prozess? Also entweder sind die Karten gar nicht geprintet worden, dann müsstest du noch mal eine Wave printen mit den Karten, die noch mal individuell rausschicken, alle, die es gekauft haben. Oder halt, ja, irgendwo reprinten, aber dann im Warhammer 40k, das wird wahrscheinlich vertraglich nicht gehen.
Ich warte einfach drauf, dass sie so einen Fehler bei Commander-Decks machen und dann die Ankündigung kommt, wenn du genau diese 99 Karten und den Commander nimmst, kannst du diese eine Karte doppelt spielen.
Oh Gott, ja, das wäre fürchterlich. Das wäre ganz, ganz fürchterlich. Aber ja, also wenn euch eine Karte fehlt in euren Warhammer 40k Commander-Decks, dann schaut mal bei den Tokens dabei. Sind die nochmal separat verpackt gewesen? Ich habe deine Unboxings noch nicht gesehen. Okay.
Ja, sind sie.
Okay, das ist doch schon mal. Das ist doch schon mal gut. Übrigens, auch wenn ich sie jetzt noch nicht gesehen habe, ich habe zumindest schon mal kurz reingeschaut, aber die neuen Unboxings, die lohnen sich. Also schaut alle gerne bei MTG Blackset auf YouTube vorbei und schaut euch das mal an. Das ist ein sehr, sehr schöner Einblick in diese Decks erstmal. Und zwar die 30th Anniversary Play Promos. Davon haben wir den ersten Cycle ja schon bekommen. Das waren diese Retro-Border Foil-Karten, die es zum Dominaria United Pre-Release gab. Sarah Angel, Ball Lightning und Finnhorn-Elfen auf Deutsch. Und wir haben alle jetzt gesehen bekommen oder zu sehen bekommen, bis ich glaube nach 2023 tatsächlich. Also das waren wirklich einige. Also
bis genau 2022, weil die 2023 ist noch geheim.
Ja, genau.
Und tatsächlich haben wir ja schon in einem Podcast drüber geredet, dass zu Brothers War schon angekündigt wurde, dass ihr da Wood Elves, Wall of Roots, Windfall und die Loyal Retainers bekommen könnt. Und ich habe mir gesagt, so, okay, ist ganz cool, man kriegt zum Pre-Release, immer wenn ihr Pre-Release spielt, bei einem Local Game Store, der auf VPN ist, bekommt ihr eine davon oben drauf. Random. Das kann ein Loyal Retainer sein. Die sind, wie gesagt, immer noch, ich glaube, bei 20 Euro.
Krass.
Kann auch ein Wolf sein, der wunderschön ist. Oder Windfall, der, glaube ich, immer noch nicht im Commander legal ist. Aber auf jeden Fall, es kann was Cooles sein. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch die anderen bekommen.
Genau.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war zwischenzeitlich super gehypt und am Ende wieder so, ja, okay.
Ja, es ist auf jeden Fall eine weirde Mischung. Also auch diese Loyal Retainer, muss man auch sagen, die stehen schon so ein bisschen außen vor bei Wood Elves, Wall of Roots. Also ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt beim Pre-Release von Dominaria United, aber mir wurde einfach so ein Fächer an Karten hingereicht und so gesagt, so, zieh einfach eine. Und dann hatte ich halt die Finnhorn-Elfen. Aber das macht ja schon einen riesen Unterschied, ob du jetzt einen Wood Elves bekommst oder einen Loyal Retainer. Also
tatsächlich. Das ist komplett richtig. Aber genau das soll es ja auch so ein bisschen sein. Und wir haben nachher auch Set-Releases, wo es noch viel, viel krasser wird. Kann ich jetzt schon mal spoilern.
Ja.
Und da muss ich sagen, finde ich es okay. Also so wie Orca sagt, wurde es bei uns auch gemischt und dann oben immer auf das Pre-Release-Kit eins draufgelegt. Und wir können ja mal ein bisschen durchgehen.
Genau.
Ich meine, 1999, 98 sind jetzt noch nicht so die Zeiten, die Hochzeiten von uns beiden.
Ja, das stimmt.
Aber da kommen wir relativ schnell hin mit 2000.
Genau. Also wir gehen ja mal weiter. Also Brothers War hatten wir halt, wie gesagt, diese vier Promos mit dem Loyal Retainer als, glaube ich, die wertvollste Karte. Dann geht's weiter mit Phyrexia All Will Be One. Da haben wir den Core Haven. Eine, ich glaube, spanische Vindicate. ein Exalted Angels und ein Temple of the False God. Yes. Das sind alles Karten, die kommen von den halt jeweiligen Jahren auf jeden Fall, aber sagen mir jetzt außer Vindicate tatsächlich gar nicht so viel.
Also Temple of the False God ist jedem Commander-Spieler ein Begriff, weil Temple of the False God ist so die Trap, in die jeder fällt, der am Anfang Commander spielt. Weil alle denken, oh, das ist ein cooles Land, das macht 2 Mana. Aber halt erst, wenn man 5 Länder hat und irgendwann in seinem Leben, wenn man ein bisschen mehr Commander gespielt hat, merkt man so, der ist gar nicht so gut. Und jeder kennt diese Situation, wo man 3 Länder und das Ding liegen hat.
Oh Gott, ja.
Und dann noch auf ein Land hoffen muss. Es ist wirklich schlimm. Exalted Angel war damals im Standard ein Biest.
Mhm.
Ein wirkliches Biest. Mit Morph 3. Runde gespielt, 4. Runde aufgedeckt und man hat einen 4-5 Flieger Lifelinker gehabt. Absolut wahnsinnig.
Wow. Krasser als Sarah Angel.
Wahnsinnig. Genau. Absolut wahnsinnig. Vindicate wird ja bis heute teilweise gespielt.
Ja.
In Oldschool-Formaten, in Vintage, Vintage nicht, aber in Legacy wird es immer noch hin und wieder mal gespielt. Und in Commander natürlich. Genau, Pre-Modern Staple, absolut. Und Corehaven spiele ich tatsächlich in meinem Commander-Deck in Ojutai. Hm. Und ich würde es auch jedem empfehlen, der weiß in seinem Deck hat. Es ist großartig. Weil man hat einfach Tappen für ein Farbloses, ist nie so geil. Aber für 2 Mana Tappen kann man noch allen Schaden, der bei einer angreifenden Kreatur passiert, preventen.
Ja.
Bedeutet, man kann sich erstens bei anderen Leuten einmischen und sagen, willst du diesen Damage nehmen? Ich kann ihn verhindern. Zweitens, man kann sich selber beschützen. Und drittens hat man einfach ein gutes Utility-Land, das man einfach immer wieder benutzen kann. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Karte und es freut mich auch, dass die hier drin ist.
Krass. Ja, es ist auf jeden Fall eine, nach der ich Ausschau halten werde, jetzt wo ich das weiß. Weiß es ja auch einer meiner Lieblingsfarben. Wie sieht's value-mäßig aus? Gibt's eine, die über den anderen hier vorsteht oder sind das alles so Low-Value-Kram, nice to have, aber jetzt nicht must-have.
Also es ist tatsächlich so, dass das Corehaven schon teuer ist.
Mhm.
Man kann es halt leider nicht mit den alten Vollpreisen vergleichen.
Ja.
Weil Corehaven gab es halt in Nemesis ein einziges Mal und Foil-Nirmint in Englisch kostet, glaube ich, irgendwie 200 Euro.
Krass.
Und es kam sonst nur als Expedition raus und selbst da kostet es irgendwie 30, 40 Euro.
Ja.
In Seneca Expedition. Dementsprechend, Corehaven ist hier mein Pick, wenn es darum geht, irgendwie was Cooles zu haben, was auch was Teureres.
Nicht schlecht.
Ja.
Dann das nächste Set ist wieder ein Dreier-Set, und zwar March of the Machines, das Set nach Phyrexia. Das hat diese 3 Karten. Einmal Eternal Witness, dann einmal Court of Calling und Niv-Mizzet The Firemind mit dem berühmt-berüchtigten besten Flavortext ever. Wie findest du die Auswahl? Also Eternal Witness kennt man, ist so ein Commander-Staple. Ich weiß nicht, Court of Calling. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe die schon ein paar Mal gesehen. Wird die auch in Commander gespielt oder hat die noch ein anderes Heim?
Modern. Früher war die in Modern. Das war früher so der Modern-Sache. Also als noch Pot tatsächlich ein Modern-Deck war.
Ja.
Accorde do Commando oder so war auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig harter Staple.
Genau, das muss italienisch sein, ne?
Ich glaube ja. Ja. Weil man konnte tatsächlich damals einfach, ich sag mal, Sachen aus dem Deck rufen. Und das müssen nicht keine grünen Karten sein, wie zum Beispiel bei Green Sun sind oder ähnliches.
Mhm.
Und dafür muss man halt 3 Mana und X bezahlen. Dafür ist es eine Instant. Und man kann Kreaturen tappen, um die Mana-Kosten zu verringern, weil das hat Convoke
ist es. Genau, ja.
Und also es ist eine gute Karte. Niv-Mizzet Firemind ist tatsächlich recht lustig, weil die Karte kostet echt nicht viel. Und tatsächlich ist es so, dass man trotzdem, glaube ich, das erste Mal den jetzt in Old Border bekommt. Nochmal der Hinweis, also auch die neueren Karten wie Eternal Witness, Niv-Mizzet, das sind alle Old Border,
ja.
Bis auf eine Ausnahme, glaube ich. Dementsprechend, es ist ganz cool. Er hat ein richtig sickes Artwork. Muss man sagen, das Artwork ist wahnsinnig cool.
Ja.
Ist halt so eine Commander-Karte, die man halt in rot-blaue Commander-Decks machen kann. Und er kombot mit Conjurance immer noch sehr, sehr gut.
Oh, nicht schlecht. Ja, Master Bobble MTG schreibt gerade, man spielt die Court of Calling 4-mal in Yawgmoth-Kombo.
Ja.
Stimmt, stimmt. Habe ich ja auch gar nicht. Ich merke bei Yawgmoth-Combo immer wieder, dass ich gar nicht weiß, also dass in meinem Gehirn ist kein Platz reserviert, der in Modern diese Karte mit einbezieht. Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist halt Modern Horizons, da hast du ja ausgesetzt dann.
Ja, yeah, so ein bisschen, da bin ich dann raus. Aber so, ich meine, Moneypile kennt man, Murktide kennt man, so, weiß nicht, Burn und sowas kennt man. Aber ja, nee, Yawgmoth ist auch ein Deck. Das vergesse ich mal wieder. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem großen Ding. Thema Modern, Thema Modern Horizons. Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth wird auch diese Promos bekommen. Und ja, da haben wir einfach mal einen japanischen Tarmogoyf. Oder ist das japanisch? Ist das Simplified Chinese? Nee, ich glaube, es ist glaube ich, japanisch. Dann haben wir noch Glenn Elendra Archmage, Acid Slime, also auch ein typischer Fall von Commander Staple. Terra Stodon sehe ich hier tatsächlich zum ersten Mal, aber ja, Tarmogoyf. Tarmogoyf als Participation Promo beim Pre-Release. How the mighty have fallen, ha?
In Japanisch.
In Japanisch.
Ja, also ich habe einen Kollegen, der hat damals Duels gegen Tarmogoyf getauscht. Und zwar ein Tarmogoyf gegen zwei Duels.
Krass.
ja. Genau. Lucius Fox sagt es auch schon, der Tarmogoyf hat den Time-Shifted Frame statt den Old Border Frame.
Was ich richtig geil finde.
Ich persönlich nicht. Ich persönlich finde das richtig schlimm. Ich liebe den Time-Shifted.
Ja.
Aber noch viel, viel mehr liebe ich, wenn irgendwas einheitlich ist. Und es sind alle Old Border, bis auf der.
Das finde ich großartig.
Ich glaube nicht, ich kriege da so richtige Nackenhaare aufgestellt. ich finde es vor allem halt interessant, wie die Auswahl ist.
Ja.
Also wir haben Tarmogoyf, das war der Staple im Modern, teilweise auch im Legacy und damals im Standard.
Ja.
Der musste mit reinkommen, was das angeht, dass sie sich wirklich das getraut haben. Okay, ich meine, das Ding kostet, glaube ich, 30 Euro. Das ist nicht mehr so teuer. Ja. Aber es ist halt trotzdem noch eine 30-Euro-Karte. Glenn Elendra ist eine wahnsinnig starke Karte damals gewesen im Modern. Mhm. Spiele ich tatsächlich immer noch im Legacy, weil ich sie flickern kann, was mega witzig ist. Aber warum die hier drin ist, verstehe ich nicht ganz, weil ich hätte jetzt dabei gerechnet, dass sie gerade bei Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth, das wollen sie verkaufen. Das wollen sie richtig hart verkaufen. Sie wollen das Modern legal machen. Warum machen sie da nicht alle vier Karten auch richtige Modern-Sachen drin? Ja. Ich meine, Glenn Elendra wurde mal im Modern gespielt, immerhin. Aber dann gehen wir weiter und treffen auf Terastodon. Terastodon ist so eine Casual Commander-Karte, die man irgendwie 2010 bis 2014 in jedem grünen Commander-Deck, in jedem grünen Commander-Deck gespielt hat. Wirklich in jedem. Aber der hat, glaube ich, nie Modern Play gesehen. Und wenn doch, dann in irgendeinem Fringe-Deck, was der, keine Ahnung, der kleine Junge nebenan von seiner Mutter geschenkt bekommen hat, weil die das zusammengestellt hat. Keine Ahnung.
Ja.
Auf jeden Fall, ich verstehe nicht, was der in dem Lord of the Rings macht. Vor allem, es war World Wake. Sie hätten so viel krassen Sachen. Sie hätten eine Stoneforge mit reinmachen können. Das wäre so sick gewesen, was sie hätten machen können. Ja. Wenn du Tarmogoyf, Glam Elendra, von mir aus auch der Aesthetic Slime, der wurde manchmal in Pot gespielt, oder Terastodon. Jetzt, Modern Reanimator. Weißt du, irgendwas Cooles. Aber Terastodon finde ich wirklich schlimm.
Ja.
Und Aesthetic Slime ist halt auch so, ja, okay, da hätten sie halt auch was Cooles machen können.
Ich glaube vor allen Dingen, das wird halt ein richtig krasser Fail-Moment sein, weil wir eben schon hier bei dem nächsten, also hast du einen Loyal Restrainer, hast du 20 Euro oder hast du 10 Cent Karten. Ich glaube, bei Tarmogoyf versus Acid Slime oder Terastodon, da ist es, glaube ich, am härtesten. Und das ist halt eben das Ding, Tarmogoyf ist halt so ein Staple. Und ich glaube, dieser Faktor mit sie wollen mit Lord of the Rings Modern-Spieler ansprechen. Die hast du halt abgedeckt mit einem Tarmogoyf, meiner Meinung nach. Also ich glaube, Nostalgiker werden, glaube ich, allein wegen dem Tarmogoyf halt eben da dazukommen. Und halt eben, dann hast du halt einen Acid Slime für Leute, die halt Commander spielen. Du hast noch eine Glenn Elendra, war keine Ahnung, aber du hast halt dann einfach
schon die Berichte über die shady Local Game Stores, die Tarmogoyfs behalten und nur kleine Länder hast du dann
rausgeben. Aber das wäre so sad, wenn sie da jetzt so ein limitiertes Ding draus machen, nur weil sie jährig sind, aber ja, mein Gott.
Naja.
Aber ja, mich würde es auf jeden Fall freuen, also ich weiß nicht, ob man es dann bei so einem Pre-Release dann auch nach Winner irgendwie verteilen soll, von wegen, keine Ahnung, die
würde ich nicht. Niemals. Beim Pre-Release niemals. Da muss ich direkt eingrätschen.
Okay.
Pre-Release ist das Casual-Event. Ja. Wirklich das Casual, wo alle nur Spaß haben wollen. Never, 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 ever würde ich da irgendwas nach Standings, nach Preisen oder sowas einfach random verteilen. Wirklich random. Jeder kriegt das Gleiche. Jeder hat die gleiche Chance. Alle bekommen dasselbe. Das ist das Casual-Event, wo Leute ihre... Wir haben ja Leute gerade bei Tourette zum Beispiel, die ihre Mutter mitgebracht haben, hat letztes Mal eine.
Ja.
Wir haben Leute, die ihre Kinder mitbringen.
Ja.
Jugendliche oder teilweise auch Kinder, die einfach Magic spielen wollen, die zu den Pre-Releases kommen, weil die noch nicht ihre eigenen Karten haben, aber Arena spielen und. Es ist wirklich, ist das Event, wo es casual ist. Und wenn ich dann so einen kleinen Jungen so einen Tamagolf umdrehen lassen, der weiß nicht, was das ist, dann ist das so.
Ja.
Aber wenn der weiß, was das ist und der freut sich so, guck mal, ich habe eine japanische Karte gekriegt, ja cool, warum nicht? Also.
Ja. Ja, okay, das ist ein.
Kostet die alle gleich.
Das ist ein fairer Punkt. Aber ja, ich habe schon ein bisschen Bock auf den Timeshifted Tamagolf, ehrlich gesagt. Wir gehen aber mal weiter zu dem nächsten Set, und zwar Wilds of Eldraine, unser Return to Eldraine, hat hier Hornet Queen, Harvester of Souls, Carlonian Hydra und Goblin Rebel Master. Hier der einzige Cycle, wo wir zwei nicht englische Versionen haben. Einmal, glaube ich, Französisch und einmal was anderes.
Einmal Französisch und einmal Spanisch. Ich habe mittlerweile den Wiki offen, da könnt ihr die übrigens alle komplett auch nachgucken.
Ah ja, sehr gut.
Im Wiki stehen die Sprachen nämlich drin. Und auch was New Art hatten, was nicht.
Ja, sehr gut. Aber hier, also für mich, glaube ich, am interessantesten ist der Rebel Master. Der ist der einzige, den ich irgendwie so spannend finde, dass ich ihn tatsächlich haben wollen würde in so einer Sammlung. Wie steht das da bei dir? Hast du vielleicht ein Herz für die Hornet Queen?
Viel schlimmer, ich hab's für die Hydra. Also generell ist das dieses Pack, meiner Meinung nach, ist es das gelungenste Pack.
Ja.
Da ist kein Dub drin. Absolut nicht. Rebel Master, Legacy Staple bis heute, absolut brokenes Viech teilweise.
Mhm.
Ich will immer Cannelloni-Hydra sagen. Aber die heißt Kalonia.
Da kriege ich direkt Hunger bei der Cannelloni-Hydra.
Die kostet halt, die ist halt echt teuer. Orca Satzokrampsch, die ist wirklich, wirklich teuer. Die wird sehr, sehr viel gespielt. Die ist wirklich gut. Der Harvester of Souls hat bei mir persönlich einfach, ich habe den in so vielen Commander-Decks gespielt. Und das Artwork ist so sick, ist neues Artwork, by the way.
Ah, krass.
Es sieht richtig, richtig gut aus. Und der gefällt mir einfach unendlich gut. Also der Harvester of Souls ist wahnsinnig gut. Und auch die Hornet Queen wird ja auch gespielt und wurde auch gespielt und wird auch gespielt bleiben, weil sie einfach, ich glaube, 4 Stück mit Volare, also mit fliegend und Todesberührung, Kontakt, Mortel, ganz witzig, auf jeden Fall reinbringt. Das sind alles 4 Hits.
Okay,
da ist halt kein Terrastodon. Da ist halt kein Temple of the False God oder ein Windfall oder so. Da sind halt nur Hits.
Ja. Das ist auf jeden Fall geil. Also, ich hatte jetzt gar nicht so eine Verbindung zu den anderen Karten. Harvest of Souls, das ist immer so eine Karte, da schaue ich so drauf und denke, habe ich die irgendwo rumfliegen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich wäre auf jeden Fall immer noch im Lager Rebel Master. Einfach nur, weil ich halt, ne, ich mag Goblin-Decks und ich brauche endlich mal ein gutes Competitive Goblin-Deck in irgendeinem Format. Vielleicht wird das mein Stichpunkt, dass ich mit Legacy mal anfange. Aber ja, dann gehen wir mal weiter zu, nachdem wir Return to Eldraine hatten, haben wir jetzt Return to Ixalan, was auch krass ist, dass wir jetzt schon wieder Return to Ixalan haben. Und wir sind mittlerweile bei den Jahreszahlen 2015 bis 2018 gekommen. Da haben wir Dragonlord Atarka, Dramatic Reversal, Path of Ancestry und Beast Whisperer. Wo ich gerade mal gucke, der Beast Whisperer sitzt doch da neben dem Nullhide Ferox, oder?
Yes, also auf dem, Beast Whisperer sieht man tatsächlich 2 gleich coole neue Sachen.
Ja.
Was ich wirklich cool finde, dass sie den Beast Whisperer so gemacht haben. Es gefällt mir auch richtig gut mit dem neuen Artwork. Genau wie der Atarka ein neues Artwork hat. Und einen neuen Flavortext, by the way. Also das ist das Ding. Und Beast Whisperer war ja damals auch eine ziemlich coole Karte, wurde in sehr vielen Commander-Decks gespielt, war super beliebt. Dragonlord Attacker. Gott, wäre ich ausgerastet, wenn das eine Ojutai gewesen wäre.
Ja,
ich wäre ausgerastet, wenn das Ojutai, das wäre, also, keine Ahnung, ich habe mir den ganzen Boden voll damit irgendwie zugeklatscht. Das Dramatic Reverse verstehe ich jetzt nicht ganz, aber irgendwie muss man halt auch Vintage-Spieler abholen, habe ich das Gefühl. Weil Ist halt eine seltsame Karte, aber die wurde damals halt gespielt. Und den Path of Ancestry, ich habe das Gefühl, die lieben die Karte aktuell.
Ja.
Sie haben sie in jedem der Commander-Decks drin. Sie war die Promo des Command-Fests.
Ja.
Sie wird andauernd gereprint. Jetzt kriegen wir noch eine Promo dafür. Also Path of Ancestry ist so, glaube ich, der neue Command-Tower.
Weißt du, was Path hätte sein sollen in diesem Slot? Unclaimed Territory. Eine Promo-Version von Unclaimed Territory, weil das meinte auch German Magic Stories im Chat. Die hätten da wirklich eine Ixalan-Karte reinputten sollen. Ixalan war ja 17, 18. Bin ich absolut bei euch. Also ich finde, dass hier keine wirkliche Repräsentation von Ixalan zum Pre-Release von Lost Cavern of Ixalan drin ist. Finde ich schon merkwürdig. Und ich meine, Unclaimed Territory ist halt ein Staple Feed. Das Tribal Deck wird in Pioneer auch mitgespielt und in anderen, halt in jedem Tribal Deck, was mehr als drei Farben hat oder so. Und halt natürlich in Commander auf jeden Fall ein Must-Have fast schon. Und Path of Ancestry, stimme ich dir zu, ist ein bisschen langweilig, die hier zu sehen. Ist, glaube ich, nicht mehr neues Artwork. Und haben sie auch ein bisschen zu tot geprintet jetzt. Aber ja, ich weiß nicht, Dramatic Reversal, was ist deine Meinung dazu? Das ist so eine Karte, lustigerweise habe ich die letztens noch für ein Commander-Deck noch bestellt, obwohl es ja eigentlich nur so eine Common ist, die eigentlich nichts nicht viel wert ist. Wie findest du den in diesem Slot?
Wack. Also da hätten sie einfach was Cooleres machen können. Das ist halt Aether Revolt.
Ja.
Also, und wenn, also klar, auf Aether Revolt haben wir ein, zwei gebannte Karten. Das war die Zeit der gebannten Karten im Standard.
Ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, da hätten sie wirklich was Cooles haben können. Dramatic Reversal war damals, ja, wie gesagt, die wurde viel gespielt, da wurde viel drum gehypt und so weiter. Und sie zeigt alle Planeswalker, ganz cool mit dem Artwork.
Ja.
Nice, also, aber
ja, es ist wirklich, okay, das kann man vielleicht sagen, dass es so ein bisschen der Repräsentant für die Gatewatch-Saga ist. Das auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall so sagen, dass es halt so, okay, dann haben wir halt eine Karte, die so ein bisschen Gatewatch mit drin ist. Und dann ist es jetzt sehr spannend, weil wir haben jetzt quasi schon die Promos von Sets, die noch nicht angekündigt sind, die wir hier noch mit dem Codename haben. Hier das Set nach Lost Cavern of Ixalan. Ich glaube, da sind wir Mitte 2024? Oder? Oder Anfang 2024?
Nee. Das dürfte da sogar noch, je nachdem, wie sie es machen, das letzte Set 2023 sein.
Naja, okay. Dann, Ende 2023. Also auf jeden Fall bald. Haben wir.
Oder erst im 24, genau.
Genau, haben wir den letzten Cycle an Karten. 3 von 4, weil die letzte haben wir noch nicht. Die wurde noch nicht angekündigt. Wir haben hier Dovin's Veto. Wir haben Veto Dawn of the Duskrose, wo ich immer wieder lachen muss, dass wir Dovin's Veto und Veto direkt hintereinander haben. Deadly Dispute und wie gesagt eine Karte, die jetzt noch in Brothers War rauskommt. Was sagen wir zu dem Cycle? Also Veto so ein bisschen ähnlich wie Path of Ancestry. Es ist eine sehr gute Karte, es ist eine sehr starke Karte, es ist eine sehr beliebte Commander-Karte. Aber sehen wir jetzt ja auch nicht zum ersten Mal, oder?
Nee, war vor allem in einem 4-Euro-Starter-Produkt drin mit Ding. Ich meine, der hat noch nicht mal ein neues Artwork und so weiter. Ich finde, es ist wirklich cool, dass es, also er sieht cool aus, er passt sehr gut zu dem Artwork. Die ganze Karte ist sehr, sehr rund.
Ja.
Aber da hätte man auch was anderes nehmen können. Gerade in dem Slot. Ich meine, es war Corset 2021. Also, wie krass wäre das gewesen, wenn hier einfach gibt da so ein Veil of Summer oder so, die halt wirklich hätten cool sein können oder so.
Ja, genau.
Wohingegen ich zum Beispiel Dovin's Veto mit neuem Artwork, by the way, richtig, richtig cool finde als Ding. Ich meine, wir hatten sie schon als Old Border. Das ist der Punkt. Wir hatten sie schon als Old Border, wir hatten sie auch schon als Old Border Foil, aber das ist ja nicht schlimm. Also, sie mussten hier ja nicht das Rad neu erfinden, aber sie hätten zumindest das Artwork von Veto neu machen können dann.
Das finde ich auf jeden Fall auch sinnvoll. Ich mag auch das neue Artwork tatsächlich sehr. Dovin's Veto bin ich sehr stolz drauf, dass ich damals zu der Zeit, Ravnica Allegiance muss es ja gewesen sein, war das eine Participation FNM Promo. Da habe ich mein Playset in Foil, was glaube ich mittlerweile nicht mehr so so günstig ist, glaube ich. Aber
da hast du bei uns ziemlich viel im Shop mitgespielt. Das war auch so die Hochzeit, wo wir immer gequatscht haben.
Ja, yeah, genau. Stimmt. Auch in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Krass. Stimmt. Wenn nicht sogar, also vorher, aber halt, Ja, das stimmt.
Ja, vorher schon. Also wir hatten es dann schon so 2017, Xala und so weiter, da wo du angefangen hast. Ich war ja praktisch deine komplette Magic-Karriere dabei.
Genau. Du hast mir wahrscheinlich mein erstes Booster verkauft und mich nicht gestoppt, nachdem ich mir zum achten Mal Armoncat-Booster gekauft habe. Aber wie findest du denn Deadly Dispute? Eine sehr
Deadly Dispute finde ich cool.
Ja. Es ist ein bisschen kontrovers, weil es halt natürlich, das ist eine Dungeons and Dragons Karte, was natürlich auch ein bisschen auch natürlich passt zu so einem historischen Rückblick, weil in der jüngsten Geschichte gehören einfach andere IPs mit dazu. Und es ist, glaube ich, die teuerste Common, die wir seit langem hatten. Ja, also du bist auch ein Fan.
Ich bin ein Fan davon, Karten zu reprinten, die einen Sinn haben,
ja,
die einen Home haben, die einen Platz haben, die gespielt werden, die nicht Dramatic Reversal, Acidic Slime oder Temple of the False God heißen,
ja,
sondern wirklich im schlimmsten Fall finden wir irgendeinen Pauper-Spieler, der mega Bock drauf hat,
ja,
sich die Karte zu holen und gib ihm. Also sie ist auch nicht mehr so teuer, nachdem sie jetzt gereprintet wurde im zweiten Dungeons & Dragons Set.
Ja.
Und Dungeons & Dragons, ganz im Ernst, der Grund, warum wir Magic haben, ist Dungeons and Dragons. Also es gibt, glaube ich, keine IP, die so mit Magic verwoben ist wie Dungeons and Dragons. Und das schon seit Jahren und Jahrzehnten.
Ja. Ja, das finde ich, also ich finde es auch, also ich finde es auch okay. Und wie gesagt, es ist halt auch so ein Ding, Thema Secret Lair Drops und Thema andere IPs und so weiter. Das war, das war halt einfach was man. Also, das gehört einfach mittlerweile zu Magic dazu, ja, ob man es mag oder nicht. Und dann finde ich tatsächlich Dungeons & Dragons noch den least offensive von diesem Cycle. Sie gehören ja auch offiziell nicht zu Universes Beyond, sondern sind ja irgendwie Magic adjacent, passen da schon gut mit rein. Und ich finde, das Set hat, oder die Karten haben sich auch ziemlich gut in Magic eingegliedert, auch so Sachen wie Portable Hole oder die ganzen Legends und so weiter, die wir da halt auch drin haben. Die nehme ich gar nicht mehr so als Fremdkörper wahr und dementsprechend Deadly Dispute finde ich aus mehreren Gründen doch ganz gut passend eigentlich. Ja. Und ja, die letzte Karte, es wird auf jeden Fall spannend zu sein, die herauszufinden. So ein bisschen kann man sich ja fast nicht sicher sein, was sie jetzt reprinten, weil sie haben Mythics mit dem Dragonlord Ataka teilweise drin, sie haben Random Commons wie Deadly Dispute, wir haben
Wir wissen aber, aus welchem Set sie kommen wird.
Genau, aus Brothers War, deswegen ja.
Vielleicht einfach nur, keine Ahnung, irgendeinen Transformer.
das wäre so ein krasser Schritt. Jetzt Old Border, irgendwie Bumblebee. Ja. Ach nee, der ist ja gar nicht dabei. Ja. Aber so Optimus Prime oder so, das wäre krass.
Ja, finde ich auch. Wobei ich sagen muss, also wenn man sich das wirklich alles durchgucke,
ja,
muss ich sagen, ein paar Sachen sind mir echt, echt hart aufgefallen. Wir haben halt so Sachen wie Niv-Mizzet kommt halt ist Firemind, mit Ravnica und so weiter, oder Cause of Calling mit Ravnica, wird halt da viel gemacht. Wir haben Ravnica erwähnt. Wir haben mit Eternal Witness haben wir Mirrodin erwähnt, was auch gut ist. Der Harvest of Souls stellt halt Innistrad 1 dar. Terastodon stellt Worldwake dar. Und Glenelendra Eventide, das sind so die großen Sets gewesen in der Magic-Geschichte. Von damals. So in diesem Bereich rum. Genauso wie Guilds of Ravnica und Ravnica Allegiance, wo wir ja tatsächlich zwei Sachen mit Ravnica Allegiance und Guilds of Ravnica haben.
Ja.
Dovin's Veto und Beast Whisperer. Das heißt, wir haben unseren, ihr habt den Podcast-Namen sehr gut gewählt. genau, habe ich ja gerade gesagt, also Ding war auch Ravnica-Block. Guild Pack haben wir, Ravnica haben wir, Fifth Dawn haben wir, Scorch haben wir. Es sind immer sehr, sehr krasse Sachen, die dargestellt werden.
Ja.
Und dann fällt mir so auf, so ab der Cannelloni-Hydra sind halt so super random Sachen einfach. Das ist so, ja, Corset 2021, Commander 2017. Das ist so, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. So, am Anfang so, voll krass, geile Karten. Temple of the False God, nicht die geile Karte, aber der Rest, mega, mega cool. Einfach nur geile Karten. Und dann am Ende so, sind denen die Ideen ausgegangen? Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich habe auch so ein bisschen im Gefühl, man könnte ikonischere Karten zum Zeitpunkt 2020, 2021, wobei 2021 haben wir gerade gesagt, finden wir gut. Aber ja, zumindest für 2020 hätte man, glaube ich, eine bessere Karte wählen können. Auch Path ist halt so ein
Los.
Ey, das wäre so witzig, wenn sie die halt jetzt einfach zu Tode printen würden. Uko oder so, das wäre auch krass. Aber Uko, Old Border, das wäre der ultimative Troll eigentlich, ne? Aber cool. Ja, also ich bin groß im Ganzen, muss man ja sagen, das sind geschenkte Karten im wahrsten Sinne des Wortes, ja, wenn man Pre-Release spielt. Von daher möchte ich nicht zu überkritisch sein. Aber wir haben schon eine starke Diskrepanz von Path of Ancestry und halt Tarmogoyf. Und halt selbst am Anfang halt mit dem Loyal Retainer und ne, dann guckst du dir ja ein paar andere Sachen an, so Acid Slime, denkst du, was soll das so? Aber ja, im Endeffekt, geschenkte Karten guckt man nicht auf die Quality oder was auch immer. Auf jeden Fall. Ich würde mir nach wie vor wünschen bei diesen Karten, dass sie nicht nur zum Pre-Release rausgegeben werden, sondern halt in der ganzen Zeit eines Sets, so bei FNM, dass man sie gewinnen kann oder rausgegeben wird, damit man wirklich realistischerweise ohne jetzt sekundären Markt oder sich mehrmals für Pre-Release anzumelden.
Naja, mehrmals für Pre-Release ist ja okay.
Ja, aber dass man halt so, dass man jetzt nicht nur 3 Tage Zeit hat, sich alle Promos zu holen. Und ich glaube, mit 4 Pre-Release werden die überhaupt angeboten bei den meisten Kanälen, bei den meisten Lernen, echt?
Teilweise sogar mehr.
Ah, krass. Ah, ich dachte mir irgendwie nur so, die meisten machen dann irgendwie so 3, wobei wahrscheinlich an einem Tag auch mehrere. Naja, auf jeden Fall, ja, das könnt ihr euch darauf freuen, auf diese geilen neuen Old Border Promos. Für die nächsten 2 Jahre, für dieses Jahr und nächstes Jahr komplett,
auf jeden Fall,
werden wir da auf jeden Fall genug Promos bekommen. Aber damit hört's ja noch nicht auf. Wir haben auch noch Regional Championship Qualifier Promos für die Pro Tour 3 in 2023. Yes. Da gab's ja für den ersten Cycle gab's hier Lava Spike, dann Nixthos Shrine to Nix und nee, Moment. Da schmeiß ich gerade 2 Sachen durcheinander. Das waren die Qualifier Promos.
Genau.
Aber das sind jetzt auch Qualifier Promos.
Aber Regional.
Ah, okay.
Und damit eine Stufe über den.
Okay, verstehe.
Und das ist der Grund. Also da habe ich lang und breit mit vielen Leuten drüber gesprochen, welchen du wie bekommst. Und gerade bei dem Snapcast, Entschuldigung, Spoiler, da ist ein Snapcast dabei.
Ja.
Gerade da gab es dann ganz viele Sachen, die dann hier und da und so weiter.
Ja. Ja, das ist auch krass. Also die Karten, über die wir gesprochen haben, sind alle blau. Ist Mystical Dispute als für die Participation Promo, die kriegt jeder, der mit dran teilnimmt. In einem sehr Secret Lair Drop-Picken artigen Artwork. Dann haben wir als Top Finisher, also Top 8 wahrscheinlich in den meisten Fällen, haben wir Thing in the Eyes, beziehungsweise auf der Rückseite natürlich Awoken Horror. Und wie du schon sagtest, die Championship Promo ist Snapcaster Mage in einem komplett neuen Artwork. Ja, was sagst du zu der Auswahl? Ist eigentlich, also mein erster Eindruck wäre, da haben sie doch ganz gut was mit erwischt, ne?
Warum ist denn alles blau?
Ja,
warum muss denn alles blau sein? Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich find's cool, dass sie gute Karten genommen haben. Mhm. Ich find's schade, dass halt nur die Regionals dann sind.
Ja.
Weil davor war es ja so, dass hier, also das ist ja nicht in VPN-Stores. Man hat jetzt nicht die Chance, in VPN-Stores zu gehen und zu sagen, hey, ich gewinne mir jetzt einen Snappy.
Ja.
Nein, also das ist halt nicht drin. Und Leute, die einen Snappy haben wollen, die haben halt richtig Probleme. Weil, naja, die Participation gibt halt, also die Top 8 gibt, glaube ich, den Snappy. Wenn ich richtig in Erinnerung bin.
Ich versuche sie gerade ein bisschen nachzulesen, während wir so ein bisschen drüber sprechen, weil es ist mal wieder prototypisch ein bisschen kompliziert. Nee,
genau, die Snapcaster kriegt jeder regionale Championship Participant. Ja. Also jeder bekommt die. Und die Top-Finisher bekommen nochmal eine Vollkarte.
Stimmt, genau, das ist nochmal die, dass es da nochmal so eine Vollversion von jeder Karte gibt.
Ja, aber dann halt so dieses. Warum kriegen wir dann Mystical Dispute und Thing? Das ist halt so, also
ja.
Es ist wirklich, wirklich absolut strange. Ich finde die Kartenauswahl cool, aber wie man drankommt, super, super seltsam beschrieben. Wie man drankommt, sehr, sehr schwierig. Und dann auch noch so coole Karten zu nehmen, finde ich dann halt wiederum doof. Dann hätten sie lieber die Karten tauschen können und dann sagen können, hier die Gewinner kriegen dann den Referee oder so. Das wäre mir egal gewesen. Aber also das bin kein Fan, abgesehen davon, dass ich kein Fan bin, dass sie announced haben, dass für Europa weiter Legacy die Turniere veranstaltet, wovon ich auch kein Fan bin.
Ja. Ja, das muss man wirklich sagen. Also die Snapcaster Mages und im erweiterten Sinne auch die Thingandie-Eyes wahrscheinlich werden gar nicht so häufig vorkommen, glaube ich. Ich glaube, die werden schon einen ganz guten Preis im sekundären Markt dann eben haben, weil es halt eben wirklich nur so limitierte Karten davon gibt. Das ist also krass und ein also bisschen zu schlecht.
Die
Thingandie-Eyes
sind tatsächlich die lokalen Finisher.
Ach so,
die lokalen okay. Finisher, die dann qualifizieren und ich glaube, der Gewinner kriegt dann die.
Okay.
Die Foil, beziehungsweise, nein, nee, die Foils werden bei großen.
Ah, okay, verstehe. Und halt, ja, aber ja. Snapcaster Mage, davon Playset zu sehen, wird wahrscheinlich nicht so häufig passieren.
Nee, echt nicht.
Ja, aber das, also, das ist strange, trotzdem, ist schade. Die Auswahl ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also, ich finde halt, du hast mit Mystical Disputes so ein Evergreen, den können halt viele Formate gut gebrauchen. Thingandie-Eyes ist so ein typisches Pioneer-Ding und Snapcaster Mage, ich weiß nicht, wird da noch in Modern gespielt?
Bin ich überhaupt noch irgendwo gespielt?
Ich habe irgendwie in Erinnerung.
Ich bin in dem Commander.
Ah, okay. Ist wahrscheinlich wie so Dark Confidant, den Textlosen, den wir damals auch hatten. Ist so ein nicer Callback zu besseren Zeiten in Modern.
Ich glaube, es werden mehr Dark Confidant als Snapcaster gespielt.
Ja, okay. Dominaria Remastered. Wir haben schon über Innistrad Remastered für Arena gesprochen. Jetzt haben wir hier Dominaria Remastered. Und das wird tatsächlich das sein, was wir uns gewünscht haben. Und zwar ja, Reprints von Karten von der gesamten Zeit von Dominaria. Also auch Antiquities War und sogar auch jetzt der letzte yes. Besuch auf Dominaria. Nicht United, aber der davor. Wie hyped bist du für Dominaria Remastered? Bist du hyped für Dominaria Remastered?
Ja. Tatsächlich. Okay. Alleine, weil sie ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass da Forsophil drin ist ja. Und so weiter und so fort. Dass wir verschiedenste Artworks haben mit Full Art, Old Border und so weiter und so fort. Richtig, richtig cool. Und was sie jetzt teilweise angekündigt haben, finde ich auch mega, mega cool. Ja. Die Karten selber haben natürlich jetzt instant an Sachen verloren, weil du dich halt immer jetzt mit Force of Will messen musst. aber es sind ein paar richtig, richtig coole Sachen dabei. Es wurde schon angekündigt, wir haben Draft Booster und natürlich Collector Booster.
Na klar.
Weil Collector Booster. Und ja, ich find's cool. Ich bin mega gespannt darauf, weil das Artwork von der Box alleine, ja. von der Draftbox, ist so ikonisch, es sieht so gut aus. Das von der Collector Box ist halt so ein bisschen New Age gemacht. Okay, finde ich ganz nett. Aber ja, das ist cool.
Wir haben hier quasi eine Depiction von einem Shivan Dragon, ja. der gegen einen Sarah Angel kämpft. Das ist schon geil, muss man sagen, ja.
Absolut. Und naja, also am Ende des Tages sind wir trotzdem immer noch bei einer Buyer-Box-Promo beziehungsweise eine Release-Promo.
Ja.
Snapcaster. Counterspell. Und ja, Counterspell ist mit dem Mark Pole-Artwork, wo ich sagen muss, hatten wir das nicht neulich ja. in einer Secret Lair?
Ja, total. Das ist, diese ganze Ankündigung fand ich so surreal. Ich glaube, ich habe es in unserem Video zu der Anniversary Edition, über die wir hier nicht sprechen wollen, schon gesagt, ich finde das so lustig, dass sie hier mit Dominaria Remastered sagen sie, oh, guck mal hier, Mark Pohl Original Artwork im Old Border Counterspell gibt's als Release-Promo zu Dominaria Remastered. Ein wahrscheinlich Premium-Priced Produkt so. Dann im Set gibt's auch ein Old Border Birds of Paradise. So. Und
den New Border. Dieser New Border Bird ist 1:1, glaube ich, der aus dem Secret Lair.
Genau, dieser New Bird, genau. Und das ist halt auch das Ding, die gab's schon mal in der Secret Lair Drop, genau in dieser Kombination. New Border, Old Artwork. Dann gibt's die ja noch als Proxy für 1.000 €. Kannst du theoretisch die beiden irgendwo in einem Slot haben. Sowohl in Old Border, als auch mit diesem Artwork, als auch im New Border. Das muss doch jemand sich angeguckt haben. Und es kann doch nicht sein, dass wir das 1.000 € Premium-Produkt mit demselben Karten bewerben, als jetzt hier dieses Remastered-Produkt, was natürlich ein bisschen teurer sein wird, aber jetzt wahrscheinlich nicht so teuer sein wird wie das Anniversary Edition. Boah, keine Ahnung. Finde ich, fand ich so witzig und einfach so ein PR-Komplettausfall, was sie da gemacht haben. Aber Dominaria Remastered. Genau, die Karten, die wir noch hier haben, sind halt eben Counterspell als Release-Promo, Birds of Paradise in einem Superart, Old Border, genauso wie Jester's Cap. Time Stretch und nicht als Superart, aber trotzdem im Set ist Tatiova, Benthic, Druid und Commander Staple tatsächlich. Was ist denn deine Meinung zu den anderen Previews, die wir bekommen haben? Jester's Cap. sagt mir tatsächlich gar nichts, wenn ich mal ganz ehrlich bin.
Ja, ist auch, ja, das ist eine Karte, wo ich immer denke, sie ist Reserved List, aber sie ist nicht Reserved List, weil es gibt eine andere Cap, eine andere Jeskers Mask heißt sie, glaube ich.
Okay.
Die ist Reserved List. Und ich werfe die andere durcheinander. Aber ja, wurde damals ein bisschen was gespielt, um Control Decks tatsächlich zu ärgern. Mhm. Weil Control Decks teilweise halt wirklich einfach nur drei Polarkraken oder sowas im Deck hatten. Das war's. Und sonst keine Win Condition. Und man hat einfach dieses Artefakt gespielt. Diese drei Polarkraken aus dem Deck rausgenommen. Und der Mono Blue Counterspell-Spieler konnte nicht mehr gewinnen. Das war wirklich cool. Ist eine lustige Karte. Man kann das Gegnerdeck ansehen. Das Artwork ist sehr gruselig.
Ja, das ist super gruselig. Spooky. Sowohl das originale Artwork als auch das Super Art an der Stelle. Ja. Time Stretch, ich habe erst gedacht, sie würden Time Walk oder sowas reinnehmen, aber Time Stretch ist ja deutlich entschleunigt, oder? 10 Mana Sorcery für Target Player takes 2 extra turns.
Die war zwischenzeitlich mal richtig teuer.
Echt?
Tatsächlich. Weil die sehr, sehr, sehr beliebt war. Und man kriegt einfach 2 extra Turns für einen Zug. Das heißt, man kann halt einen Zug 10 Mana bezahlen, um einen Zug was Geiles zu spielen, einen zweiten anzugreifen. Oder dann wieder was Geiles zu spielen. Also ist schon eine sehr mächtige Karte und habe ich damals auch im Commander sehr gemocht. Wird wahrscheinlich heutzutage nicht mehr gespielt. Aber fand ich damals ziemlich, ziemlich cool. Ist eine nette Karte, kann man dabei tun, hat man gespielt. Also bisher haben sie wirklich auch Karten nur ausgewählt, die man irgendwie gespielt hat oder bis heute spielt.
Genau, Zuomi hat ja eben schon auch im Chat gesagt, so, also Force of Will ist schon confirmed. Ebenfalls mit einem New Border, Stretched, also Super Art und halt Retro Frame. Ist auch ein nötiges Reprint, oder? Also eigentlich ist ja jedes Reprint davon nötig.
Ja, wollte ich gerade sagen, aber wir haben halt schon ewig viele Reprints und trotzdem ist die Karte halt immer noch eine 50 bis 60 Euro Karte. Das zeigt einfach, wie beliebt diese Karte auch einfach ist. Sowohl bei Commander als auch bei Legacy, als auch bei Vintage. Aber niemand spielt Vintage, das haben wir gerade eben ja schon festgestellt. dementsprechend, das ist gut. Sie haben aber noch andere Sachen mit reingenommen, die halt ebenfalls sehr stable-lastig sind. Sneak Attack und Swords to Plowshares. Das sind zwei Karten, die seit Ewigkeiten im Format sind und auch schon ewig dabei sind. Was ich sehr strange fand, weil die Sneak Attack, wenn mich nicht alles täuscht, ist das normale Artwork.
Das ist das erste Artwork, meinst du?
Ja, genau. Also das Artwork ist halt, also das hat mich verwirrt, weil es ist dasselbe Artwork. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was mich daran so verwirrt. So, es ist dasselbe Artwork.
Ja,
in Old Border halt. Das ist das Wichtige dabei dann.
Ja, aber ist doch eine gute Karte auch. Also es ist doch eine, ja, die ist eine auch Karte.
Zwischenzeitlich auch nicht gar nicht mal so günstig und dementsprechend. Ja, warum nicht? Kann man machen. Sie haben es neulich schon mal gereprint gehabt in Double Masters, glaube ich.
Ja.
Mit einem großen Artwork, also auch mit einem Full Art, Super Art oder wie es heißt. Nur ein anderes Editionssymbol, richtig. Und tatsächlich finde ich es cool, was sie mit dem Swords to Plowshares gemacht haben, weil das Swords to Plowshares ist ein richtig, richtig cooles Artwork. Aber gab es halt nicht in Old Border. Und ich finde dieses Artwork in Old Border richtig, richtig geil mit diesen ganzen Tieren dabei.
Ja.
Das ist richtig, richtig süß.
Ich fände es so witzig, wenn sie da jetzt das Artwork von Warhammer 40k genommen hätten.
Das hätte ich auch gefallen.
Einfach so ein krasser Clash of Styles. Und das ist jetzt einfach das neue reguläre Artwork von Swords to Plowshare, der Panzer mit dem Flug. Fände ich sehr krass. Aber ja, das erwartet uns am Anfang nächsten Jahres tatsächlich schon.
Ja.
Ich habe auch richtig Bock, vor allen Dingen habe ich auch hier wieder Bock, das primär zu draften. Ich hoffe, es wird nicht so ein Desaster wie der Double Master Draft, mein letzter. Aber ich hoffe, dass es auch nicht so teuer wird.
Oder der Time Spiral Master Draft.
Der nicht stattfand, weil es keine Produkte gab. Keine
Produkte dafür.
Ja, ich hoffe, dass sie es hier besser machen. Eigentlich müsste man meinen, dass sie es gelernt haben. Aber ja, das war es auch soweit schon von unseren Themen, zumindest die wir uns jetzt aufgeschrieben haben oder die uns zwischenzeitlich noch eingefallen sind, wie Warhammer 40k oder beziehungsweise Warhammer Secret Lair Drops oder andere Sachen. Holy shit, ich hab richtig Kopfschmerzen einfach jetzt von den letzten 3 Wochen, wie viele Themen da kamen, ne? Also,
um das kurz für heute zu machen, wir haben 3 Stunden jetzt nur über News geredet und Sachen gemacht, obwohl wir letzte Woche 1,5 Stunden extra nochmal oben drauf geschlagen haben, um euch alle News vorzubereiten.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, total, Wahnsinn. Total. Also das ist halt auch wirklich was. Und dementsprechend auch vielen Dank, dass ihr das hier mit uns live hier mitmacht. Wir haben es wirklich versucht. Also ich habe erst gedacht, ja, wir können ja auch dann ein bisschen noch einfach so labern, wie es uns so geht ich und so. Gedacht, aber
FAQ nö. Oder so, so ein
genau,
bisschen
Q&A.
Reinnehmen, Q&A im Chat oder sowas. Nee. Also sorry, das ist echt heftig gewesen.
Aber selbst die Ultra-Folge Radio Ravnica live mit fast 3 Stunden Laufzeit hat nicht gereicht für ein Ask Us Anything.
Ja, das ach, ist aus so einem Meme. Vielleicht sollten wir nächste Woche damit starten.
Ja, ja, ich hoffe, dass jetzt auch mal Wizards of the Coast wieder chillt mit Produktankündigungen. Ich will mich mal wieder um eigentliches Magic-Spielen kümmern, anstatt um neue News, ne? Aber
so funktioniert das System nicht.
So funktioniert nicht mehr Kapitalismus.